Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle Home, der Podcast rund ums Fahrrad. Und nachdem wir diese Woche schon einen Snack gestartet haben, möchten wir uns natürlich auch mit dem Race nicht lumpen. Und deswegen begrüße ich und wünsche noch ein gutes neues Jahr nachträglich dem guten lieben Thomas nach München. Grüß Gott.
Hallo, schönen guten Abend.
Ja, auch den Hörern, die vielleicht keinen Snack hören, an dieser Stelle noch ein gutes neues Jahr. Habt euch wohl, fahrt viel Rad und euch und euren Familien alles Gute. Dir geht's auch gut, oder? Du hast Silvester gut überstanden. Gutes neue Jahr.
Ja, klar. Also gut ins neue Jahr gekommen.
Und, ja.
Man konnte ja auch schon, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber schon ein bisschen Rad fahren.
Ja, ich war auch schon mehrfach unterwegs. Hab das alte, du kennst mein altes blaues Canyon noch, ausgepackt, bin ein bisschen gefahren. Das ging durchaus. Und ihr seid ja da in München, habe ich auch während der Weihnachtstage festgestellt, ein bisschen weiter. Ihr habt da auch so abgetrennte Bereiche, wo man nicht mehr ballern kann und nicht mehr knallen kann und so, ne? Hat sich das bemerkbar gemacht?
Nein, also da, wo ich war, hat sich's nicht bemerkbar gemacht, weil das schon nicht mehr im Innenstadtbereich war und gefühlt die Leute ihr komplettes Weihnachtsgeld für Feuerwerke ausgegeben haben.
Ja, mei, wer es nötig hat, wer es meint, tun zu müssen, mehr als an die Vernunft der Leute appellieren kann man wahrscheinlich nicht. Aber, ich dachte, du hättest wenigstens das Glück davon zu profitieren, dass da wo du feierst oder da unterwegs bist, noch nicht mehr so viel geballert wird. Ich finde das ja auch ganz schön, wenn das irgendwie, so ein Feuerwerk finde ich ja eigentlich ganz hübsch, aber wenn das so zentral gemacht wird und dann dementsprechend weniger Belastung dazu führt, das finde ich auch noch angenehmer. Aber steigen wir mal direkt ein, was sich alles getan hat. Du hast diesmal in Alleinregie, muss ich zugeben, weil ich irgendwie noch nicht so richtig im Profizirkus angekommen bin. Fast in Alleinregie, das Potpourri für heute zusammengestellt und ja, viel sagen, viel aufheben, das wollen wir nicht machen, sondern einfach direkt starten und das machen wir mit dem Punkt Rennen. Also alles rund um die Rennen, was hat sich getan, wo sehen wir, warte mal, jetzt habe ich hier die Kapitelmarke falsch gesetzt, was wurde angekündigt, das wurde verschoben, was ist los sozusagen? Upsala. Lebst du noch? Alles gut? Ja. Keinen Schlaganfall bekommen oder so? Nichts, alles gut. Gut. Ob das mal passiert ist, dass sich irgendjemand, vielleicht kennt das einer unserer geschätzten Hörer schon mal, dass irgendjemand mal während eines Podcasts umgefallen ist oder ohnmächtig oder so? Habe ich noch nie gehört. Wir wollen doch nicht die Ersten sein. Oder eingenickt oder so. Also, fangen wir mit dem größten Rennen, was noch nicht angekündigt war für das kommende Jahr, die Vuelta. Strecke fahren, der Vuelta 2012 ist vorgestellt worden und wie soll man sagen, also in diesem Fall, in diesem kommenden, jetzt kann ich schon sagen, in diesem Jahr wird es eine Vuelta geben, die im Prinzip so gut wie gar nicht südlich von Madrid stattfindet, die so gut wie gar nicht im Bereich von Andalusien stattfindet. Andalusien, doch, war ich richtig, ja.
Das ist da unten, genau.
Die so gut wie gar nicht in, sag mal schnell, Gegend um Barcelona.
Katalonien.
Katalonien, das wollte ich auch eben sagen. Die so gut wie gar nicht in Katalonien stattfindet, sondern sich eigentlich ein bisschen
in den Norden beschränkt, beziehungsweise ja. Es geht ja schon ganz, ganz weit nördlich in den Niederlanden los mit dem Start in Utrecht. Und dann kommt man irgendwann zurück in Richtung Baskenland, dann gibt es mal einen Abstecher nach Frankreich, fährt dann unter anderem auch eine Bergankunft am Col de Tourmalet und im Prinzip ist bei dieser Vuelta etwas Ungewöhnliches, denn die schwierigste Phase ist eigentlich die zweite Woche und die dritte Woche, ich will nicht sagen, ist recht leicht, aber ist nicht gewöhnlich wie bei der Vuelta super schwer.
Ja. Das habe ich auch, ich habe die Vorstellung selber nicht ganz verfolgt, aber man muss sich einfach mal die letzten Tage anschauen. Also ein Zeitfahren von 33 Kilometern, damit startet man die letzte Woche, dann eine bergige Etappe, dann zweimal flach, völlig und dann auch gar nicht so kurze Etappen, ne? Also zweimal 170 Kilometer flach Mittwoch und Donnerstag? Donnerstag und Freitag, dann nochmal eine Mountain-Etappe hoch zu Alto de la Covatilla und dann ist auch schon Schluss. Also sehr, sehr komisch. Aber was hat die geritten? Hast du irgendwo mal was gelesen, Kommentar dazu, wie es dazu kommt?
Den genauen Grund dafür kenne ich auch nicht, aber ja, ist mal ein bisschen was anderes und verspricht natürlich schon von Anfang an sehr viel Aktionen in dem Rennen.
Ja, klar, aber ich bin gespannt. Also ich kann mich nicht erinnern, dass wir das in den letzten Jahren irgendwann mal in dieser Form hatten. Ne? Vielleicht verspricht man sich auch, okay, ne? Also wir alle erinnern uns an diese Highspeed-Etappe. Vielleicht wird sowas für die Etappe am Freitag der letzten Woche noch, ist das nochmal vorgesehen, sozusagen von denen?
Mhm.
Ne, dass man auf so etwas hofft, dass irgendein Team vielleicht in Zugzwang kommt und da so etwas initiieren muss. Also ich bin gespannt. Also ich sehe dem jetzt mal, ich sag mal so, die Vuelta ist ja für uns, glaube ich, wenn man die drei Rundfahrten betrachtet, jetzt die am wenigsten wichtige oder diejenige, wo ich mir am meisten noch denke, okay, sollen sie mal ein paar Experimente machen, wenn die anderen dann später dann dafür gut befinden und übernehmen, umso besser. Ich schaue dem jetzt mal entspannt entgegen, würde ich behaupten.
Ja, und man ist ja nicht, also in sehr vielen Ländern unterwegs, also Niederlande, dann ist man in Frankreich und auch in Portugal einmal, macht man einen kleinen Abstecher.
Mhm.
Und es ist im Prinzip so ein bisschen komisch, weil es gibt zum einen bei der Vuelta dann diese Bergankunft am Col du Tourmalet und beim Giro gibt es dann ja so Berge wie den Issoir und bei der Tour selbst gibt's aber gar nicht diese französischen Berge, diese Klassiker drin und das machen halt die anderen Rundfahrten in
Ja, vielleicht haben, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keine Gespräche gibt, ne, dass man gesagt hat, ey, was macht ihr nächstes Jahr, was können wir von den großen Klassikern bedienen und dass die Franzosen dann auch die sozusagen vielleicht einmal Vuelta und Giro halt sozusagen das überlassen, das Feld, um selber mal etwas auszuprobieren, aber trotzdem dann ein Spektakel an den Bergen zu haben. Und vielleicht, ich bin gespannt auch, diese ewige Diskussion, die wir hier auch leidlich und öfters geführt haben, mit Sicherheit und so weiter und so fort, wie das dann da gehabt wird. Ne? Also wie die Franzosen sozusagen die Vuelta sichern. Und vielleicht ist es auch so nach dem Motto, aber das ist, glaube ich, mein naiver Glaube, dass man sagt, okay, wenn die Vuelta kommt, ist der Andrang vielleicht nicht so groß, dann können wir die Sachen besser handeln.
Vielleicht, ja. Ne,
dass man aus. Ist so ein Gedanke, den hatte ich eigentlich vorher noch nicht, aber jetzt, je länger ich drüber nachdenke, ne, also vielleicht sehen wir nächstes Jahr den Giro in Alpe d'Huez und die Vuelta am Mont Ventoux und die Tour fährt dann, also
den Stelvio.
Diese, ja, genau. Bäumchen wechsel ich.
Ja, ziemlich unkonventionell, aber wenn es funktionieren würde, warum denn nicht?
Ja, und wenn es vor allen Dingen funktionieren würde im Sinne der Sicherheit der Fahrer und der Zuschauer, vor allen Dingen der Fahrer, dass die nichts da abbekommen und nichts passieren kann. Ja, also sehr, sehr schön. Bin gespannt. Vuelta, wie gesagt, in den letzten Jahren immer eine Bereicherung gewesen. Und
in diesem Jahr sicherlich nochmal durch die Konstellation mit Tour und Olympia und der WM ja nochmal etwas spannender im Vorausblick in Hinsicht dessen, wer sich überhaupt darauf fokussiert.
Mhm. Ja, und auch also muss man ja zwangsläufig darüber sprechen, fast das Team Ineos, wie diese ihre vielen Kapitäne da irgendwie unter einen Hut kriegen und wer dann da wo am Start stehen wird. Aber da kommen wir ja später im Laufe der Sendung auch noch mal dazu. Unkonventionelles Zeitfahren haben wir hier als zweiten Tagesordnungspunkt. Und zwar ist das das Zeitfahren der Tour de Suisse. Und in der Tat auch wieder so, bitte?
Ja.
Achso, du trinkst, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht in Zug irgendwie. Auch ein Zeitfahren, was ich in der Form mich nicht erinnere, jemals gesehen zu haben. Und auch einer der Geschichten, du wirst wahrscheinlich schon denken, was ich sagen werde, die mir wirklich großes Kopfzerbrechen bereiten, in Bezug auf die Sicherheit der Fahrer. 31 Kilometer lang, im Prinzip 21 Kilometer Bergzeitfahren bergauf mit Höhenunterschied von rund, wie viel ist das, 300 Höhenmeter, kann das sein? 300, 350?
900 so ungefähr.
Hä? Was?
Wie? Also ja, die fahren ja los auf 1187 und kommen auf 2089.
Ah, ja, ich habe hier, da Denkfehler, vollkommener Denkfehler, du hast recht. Also 900 Höhenmeter auf 21 Kilometer. Ist eine Durchschnittssteigerung von knapp 6%, die auch, wie ich finde, ne, da sind jetzt mal so 2-3 Kilometer wahrscheinlich, die flach sind, aber ansonsten sehr, sehr, eigentlich schön zu fahren, also so ein Rollerberg, wie man es nennt. Dann bewegt man sich oben auf einem kleinen Tableau und dann geht's, ich würde schätzen, 9,5 Kilometer nochmal unter wirklich steil bergab.
Mhm. Nach Andermatt auf 1435 noch, also so 600 Höhenmeter circa, ja. Dann nochmal runter eine Abfahrt.
Da stellen sich bei mir alle Nackenhaare auf. Du freust dich auf die gekonnten Abfahrkünste. Und ja, ich meine,
wir werden sehen, also weil ich habe sowas bislang im Radsport, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es mal so ein Bergzeitfahren gab, wo es hinterher eine Abfahrt gab.
Ja, nee, überhaupt nicht. Und im Prinzip wird die Gefahr von der Strecke ausgehen. Ne? Also was weiß ich, wenn das jetzt Serpentinen sind oder lange Geraden mit Spitzenkurven, diese Strecke kann sehr einfach sein. Ich übertreibe jetzt bewusst, aber lass das Ding einfach 9,5 Kilometer geradeaus einfache Straße gehen. Dann setzt sich jeder irgendwie aufs Rad, rollt runter und kommt unten an und legt vorher oben nochmal, oben wechseln sie vielleicht nochmal das Rad. Kann ich mir fast sogar vorstellen, dass man oben aufs Zeitfahrrad vielleicht wechselt, wenn es gerade runtergehen würde. Gewicht egal ist und legt da eine Einfachübersetzung von 55,11 auf.
Und ja, aber ich glaube eher in einer Abfahrt mit einigen Kurven oder so, da ist man dann mit dem Straßenrad schneller als mit der Zeitraum.
Ja, ja, ich meinte ja jetzt bewusst übertrieben, ne? Man möge sich jetzt ausmalen, es geht 9 Kilometer einfach geradeaus. Es wird natürlich dann eher sein, dass die auf normalen Straßenrad wechseln, vielleicht mit ein bisschen mehr Gewicht auch, vielleicht sogar andere Bremsen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine Geschichte ist, dass man mit einem extrem leichten Rad bergauf fährt. Leichter Gang, leichte Übersetzung. Dann vielleicht auch noch mit der Felgenbremse und oben auf ein komplett anderes Rad wechselt, mit einem besseren Bremsverhalten, noch mal ein bisschen Gewicht spielt ja keine Rolle mehr. Kann ich, andere Übersetzung sogar vielleicht, ne? Also da fährst du ja wirklich, so wie das ausschaut, wirst du einen dicken Gang runterbrettern. Aber wird sich am Ende zeigen, je nachdem, wie die Strecke ist. Aber es ist mir nicht ganz wohl dabei, sagt der Schisser in mir.
Ja, aber was so die Straßenverhältnisse angeht, mache ich mir eher weniger Sorgen bei den Schweizern.
Ja, das nicht, aber Straßenverhältnisse nicht, aber die Gefahr, also am wievielten Tag ist das, weißt du das?
Das ist der vorletzte Tag, meine ich, und danach gibt es ja noch eine Etappe, die auch sehr schön ist, zwar nur 117 Kilometer, aber ja, mit 2 O-Kategorie-Anstiegen und 2 mal erster Kategorie.
Und ja, also wenn von dem Tag einfach sehr, sehr, sehr viel abhängen sollte, wenn 2 Führende da nah beieinander sind oder so, und du an dem Tag halt einfach da mal all in gehst und alles riskierst, boah. Ich muss immer daran denken, an diese zweite Runterfahrt von Alpe d'Huez, wo alle immer gesagt haben, da kann man im Rennen nicht runterfahren, wo es dann ja auch nochmal hinterher bergauf ging auf der anderen Seite. Und nachdem ich das runtergefahren bin, dachte ich mir auch, heißt das so? Die Abfahrt von Alpe d'Huez hinten runter,
ja,
sozusagen?
Ja, genau.
Ja, und wo alle hinterher gesagt haben, vorher gesagt haben, das kann man nicht runterfahren und hinterher auch gesagt haben, das konnte man nicht runterfahren. Ich bin einfach ein Schisser. Muss das Kind beim Namen nennen. Wahrscheinlich hätte ich mit, keine Ahnung, 2021, 2022 gesagt, gib mir das Rad, Bretter hier runter, aber man wird ja auch alt und vernünftig oder auch dumm. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt. Ich drücke uns allen jetzt schon die Daumen, dass wir an dem Tag, hier ist ja auch schön so in der Vorbereitung, Tour de Suisse, ne, Vorbereitung zur Tour de France, dass mal wieder so ein Froome da abfliegt, ne, oder so ein anderer von den wirklichen, wie soll man sagen, sag mal.
Ja, gut, ich glaube letzten Endes ist es die Tour de Suisse und da wird nicht zwingend das letzte Risiko gegangen.
Ja, vielleicht, aber nichtsdestotrotz irgendein, wie heißt das hier, Fahrkünstler, ich wollte sagen Fahrkünstler, nicht Fahrkünstler, ich komme jetzt nicht auf das Wort, Steuerkünstler wollte ich gerade sagen, ne? wird da schon mal abfliegen, da bin ich relativ sicher. Das wird schon funktionieren. Nun ja, sind wir gespannt und hoffen, dass es gut ausgeht. Das wäre eine schöne Sache. Wild Teams für Giro d'Italia wurden vorgestellt.
Ja, wie zu erwarten, Wildcards für den Giro d'Italia, nachdem Direct Energy da verzichtet hat, die ja automatisch qualifiziert gewesen wären, hat es die Möglichkeit gegeben, 3 italienische Teams einzuladen. Da auch Gazprom, Rosbillo nicht dabei ist, haben Androni, Giocattoli, Bardiani und Vini Sabu die Wildcards bekommen.
Ja. Sind jetzt nicht unbedingt die Namen, die ich abends vorm zu schlafen, zum Bett gehen, nochmal runterbete, aber die werden sich schon in irgendeiner Form verdient haben und mehr einheimische Fahrer, immer unterstützenswert, finde ich immer gut. Deswegen drücke ich den Teams die Daumen und soll das mal alles gut gehen. Diese Einführung der Classic-Serie von der UCI, hatten wir schon mal drüber gesprochen, dass das vor gut 2 Jahren, nee, gut 1,5 Jahren, das war in Innsbruck, eingeführt werden sollte. Und ist jetzt erstmal wieder bis auf Weiteres verschoben worden. Also es sollte so eine Serie von Eintagesrennen kombiniert werden. Ja, und das wird jetzt, ich denke immer, Mai, lasst es doch sein, je länger ich drüber nachdenke.
Der Grundgedanke davon, den fand ich eigentlich recht gut, weil das wollten eigentlich die Monumente umfassen und ja ungefähr 15 andere Eintagesrennen, und das hätte halt diese kleineren Eintagesrennen nochmal stark aufgewertet.
Ja, ach, ich weiß nicht. Ich weiß noch nicht, was ich damals dazu gesagt habe. Wahrscheinlich fand ich es gut. Aber weißt du, welches Rennen willst du denn aufwerten? Also jetzt für den Strade Bianchi interessiert sich doch Lieschen Müller auf der Straße nicht die Bohne. Und für ein, wir interessieren uns da eh für. Die Monumente sind eh eine der größeren Sachen für uns. Also ich weiß nicht, ob man sich damit einen Gefallen tut. Und das jetzt nochmal, und so eine Serie dann jetzt schon sterben zu lassen, beziehungsweise gar nicht erst, ne, also 1,5 Jahre dann rumzudoktern, anstatt mal was zu machen.
Du hast halt im Radsport keine richtige, Wertung übers ganze Jahr gesehen. Es gibt zwar die World Tour, beziehungsweise die Weltrangliste, aber das ist ja ein Mischmasch aus allem, und schön wäre es doch, sowas zu haben wie früher den Weltcup, wo es dann auch ein Führungstrikot gab für denjenigen, der beste Klassikerfahrer ist.
Ja, wertet es den Fahrer? Am Ende des Tages wird es ein Ring sein, den man sich dann vielleicht ans Trikot machen kann, aber das ist doch auch nur für uns Nerds was. Also uns Fahrradnerds, ne? Weil jemand anders verfolgt das eh nicht. Und ich glaube, ich kann mir wenig vorstellen, dass, wenn der Gedanke vielleicht eine gemeinsame Vermarktung wäre, ne, dass man versucht, so gemeinsam Mediapartner ans Land zu ziehen und so weiter, den Gedankengang würde ich ja noch nachvollziehen können. Ne? Dass man sagt, alles klar, wir bieten euch hier ein Übertragungspaket von den 15 Rennen an, oder ne, auch gleichzeitig mit Verpflichtungen für wenig Geld das Paket anbieten, aber dafür müssen alle Rennen übertragen werden oder zumindest mit so und so viel Zeit im Fernsehen stattfinden oder so. Das wäre doch das Positivste, was ich dem abgewinnen könnte. Aber warum kriegt man sowas in 1,5 Jahren irgendwie nicht auf der Kette, frage ich mich.
Ja, weil am Anfang waren die Teams ja noch im Boot und am Ende haben sie das wieder torpediert.
Ja, eben. Ne? Also ich bin von diesen ganzen Sachen irgendwie müde. Also ich würde mich ja freuen, wenn, aber der Radsport ist, glaube ich, so, ich weiß nicht, woran es liegt. Zu viel Köche verderben den Brei oder ziehen nicht alle an einem Strang, gönnen sich gegenseitig die Butter und Brot, was auch immer, müssen vielleicht auch alle ums Überleben kämpfen. Alles vernünftige Gründe, aber ich weiß nicht, wann es das letzte Mal so etwas, du weißt es mit Sicherheit, aber wann es mal so etwas gab, was dann funktioniert hat oder was umgesetzt wurde.
Ja, es war der Weltcup, bevor dann sozusagen jemand diese Vision von der Champions League im Radsport hatte mit dieser Pro Tour, und das war sozusagen der Anfang, um so in dieses, ja, in diese verfahrene Situation zu kommen.
Aber wie lange ist das denn auch schon? Das sind doch auch schon 10 Jahre, oder?
Das ist seit 2005 gab es da erstmals die Pro Tour, also bis 2004 gab es ja noch den Weltcup.
Ja, also 15, dann hätte man doch jetzt aber in den 15 Jahren sich irgendwie, also und davon jetzt 1,5 Jahre jetzt mal irgendwie, ich weiß es nicht. Ich finde das ja, wenn es um Vermarktung ginge, ne, dann, wie gesagt, dann hätte ich absolut Verständnis und den größten Respekt davor, wenn man da irgendwas auf die Beine stellen will, damit endlich mal vielleicht auch geldmäßig der Radsport die Bedeutung kriegt, die es haben soll. Aber so, ich weiß nicht, vielleicht sind auch einfach zu viel Nicht-Profis im Sinne Organisation und im Sinne der Vermarktung und so weiter. Also Leute, die das Geldgeschäft...
unterschiedliche Interessen. Ja,
ja, genau. Die nicht gebündelt kriegen, und die es bündeln wollen, vielleicht sind das auch Leute, die aus vielleicht gute Gedanken haben oder Gutes im Sinn haben, aber einfach die PS nicht auf die Straße kriegen. Ach, traurig. Jetzt bin ich traurig. Das hast du aus mir gemacht. Entschuldigung, kompletter Themenwechsel. Hast du Joker gesehen im Kino?
Mm-mm.
Ja, Das ist, aus der wurde auch traurig irgendwann mal und aus traurig wurde er verrückt. Nicht, dass ich auch noch so ändere und mir bald das Gesicht weiß anmale. Kommen wir zu was Schönem. Tour de France, Wildcards. Ja, muss ich auch gestehen, also mit welcher B&B-Hotels habe ich noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Sagst du mir einen Fahrer, der da
hat? Ja, aber das ist sozusagen die Mannschaft Vital-Konzept.
Ah, okay.
Das Team von Brian Cocard, die in den letzten 2 Jahren leer ausgegangen waren und die haben jetzt mal, wie ich finde, gerechterweise auch die Chance bekommen, sich bei der Tour zu beweisen.
Ja, okay.
Dafür muss halt dann mal Wanty Groupe-Coupert zu Hause bleiben.
Ja. Und Team Arkea?
Arkea Samsic, das ehemalige Team von André Greipel.
Ikea, ja, das hätte ich sogar auf dem Team Ikea, hätte ich noch am Schirm gehabt.
Die Mannschaft von Nairo Quintana und Warren Barguil ist auch mit dabei und Total Direct Energy als bestes Pro-Conti-Team hat ja automatisch einen Startplatz.
Ja.
Von daher, letzten Endes, wir hatten es ja befürchtet im letzten Jahr, dass dadurch so ein bisschen durch diese Reform die einheimischen Teams, die Franzosen sowohl als auch die Italiener, da in Gefahr wären, die Wildcards nicht zu bekommen bei den jeweiligen Grand Tours, aber es hat sich ja doch jetzt eine Lösung dafür gefunden, dass da auch die nationalen kleineren Teams mit dabei sein können.
Ja, irgendwie ins Boot geholt werden. Mhm. Also damit stehen dann dort die Teams, die 22 sind es, glaube ich, ne? Ja, 22 ja. Teams. Dann auch fest. Fällt mir gerade auf. Nee, streichen wir aus dem Protokoll. Das haben wir doch gehabt. Jumbo, wir machen ein Team-Hobbing, das ist schön. Jumbo greift mit Top-Trio und Martin an. Also, Jumbo macht das, was Ineos vielleicht vorgestellt hat, vielleicht in den letzten Jahren so als funktionierende Praxis unter Beweis gestellt haben, dass man einfach vielleicht, wenn man einen Toursieger oder einen Giro-Sieger haben möchte, den Sprint komplett außen vor lässt und dann überhaupt nichts mehr macht und hat sich deswegen von Groenewegen verabschiedet. Und wird jetzt sozusagen alles auf eine Karte setzen und Überschrift. Jumbo greift mit Top-Trio und Martin, ich gehe mal davon aus, dem einen Toni, an. Und ja, werden damit wohl meiner Meinung nach natürlich der schärfste und direkteste Konkurrent vom Team Ineos aus dem kommenden Jahr sein.
Also da bahnt sich ja jetzt ein Duell quasi an zwischen diesen. Also ist jetzt vielleicht mal eine Mannschaft da, die das Team Ineos herausfordern kann. Wenn die das, wenn die wirklich das machen, was die hier ankündigen, nämlich sowohl Kreuzweig, Roglic als auch Tom Dumoulin zur Tour zu schicken, als Dreierspitze sozusagen, wenn die sich einig sind, dann wird es natürlich auch für das Team Ineos mal spannend zu sehen, wie sie da bestehen können. Aber ich finde es schon generell recht ungewöhnlich.
Darf ich kurz? Jeder bitte, der zu Hause jetzt, genau in diesem Moment, wo der Thomas die drei Namen hintereinander so gesagt hat, genauso an Ulrich Klöden-Vinokurov gedacht hat und dem Kampf gegen das Team US Postal oder wie sie damals auch immer hießen, möge jetzt bitte kurz zu Hause ganz kurz den Arm heben oder in der Bahn, weil ich mach's jetzt, dass die Dreierspitze, die damals so fantastisch funktioniert hat, ich bin gespannt.
Deswegen habe ich ja gesagt, wenn sie sich einigen.
Ja, genau.
Ja. Aber auf der anderen Seite, Team Ineos hat es ja gezeigt, wie das funktionieren kann mit Thomas und Froome und mit Thomas und Bernal, dass es schon geht mit mehreren Leadern. Aber ich finde es halt generell ein bisschen ungewöhnlich, so früh schon zu verkünden, wen man zur Tour schickt.
Ach,
einerseits wissen die Leute klar, woran sie sind, aber auf der anderen Seite macht es eigentlich sonst niemand.
Ja, aber ich finde es gar nicht, also dumm finde ich den Schritt nicht, weil hinter den Kulissen wird wahrscheinlich, also es gibt meiner Meinung nach 2 Aspekte bei der ganzen Nummer. Aspekt 1, von Anfang an jetzt zu sagen, das hatten wir glaube ich bei anderen Teams, ich erinnere mich so ganz dunkel vor 3-4 Jahren oder irgendwie so schon mal, zu sagen, alles klar, das ist jetzt unser, ich sag jetzt mal, von den 8 Leuten haben wir 3 schon mal gesetzt, das heißt noch 5 kommen dazu, dann nehmen wir jetzt mal anstatt den 5 8, dann haben wir 11 Leute, so diese 10 bis 12 Leute, sagen wir mal. Das ist unser erweiterter Tourkader. Mit denen bestreiten wir so viel Rennen wie möglich zusammen. Ja, damit die so, also ne, da tauschen wir mal hier mal einen aus, da mal einen aus, aber ich habe so eine Art Grundgerüst, was ich über das ganze Jahr über bis zum Juli
Ja klar, das machen ja alle Teams, bilden. Aber hier steht es ja schon fest, wer die 8 Fahrer sein werden.
Ah, okay. Ja, aber dann treiben sie es nur auf die Spitze. Finde ich gut. Also ne, die 8 sollen jetzt mal das zusammen machen. Das hatte ich gar nicht so richtig verstanden.
Also Kreuzberg, Roglic, Tom Dumoulin, dann Wout van Aert, Laurens de Plus, Robert Gesing, okay. Sepp Kuss.
Ja, ich finde das nicht schlecht. Also man hat ja in den letzten Jahren oft genug versucht, irgendwie dem Team Ineos beizukommen. Und offensichtlich auf den ausgetretenen Wegen funktioniert es nicht
richtig. Entschuldigung, Toni Martin natürlich.
Ja, ja, das, ich, ne, auf den ausgetretenen Wegen funktioniert es nicht. Dann versucht man jetzt mal was anderes. Und zwar Punkt A, man hat jetzt endlich mal eine Qualität an Leuten zusammengebracht. Und die versucht man jetzt auch zusammenzuschmeißen. Finde ich jetzt keinen so, also ich finde den Gedanken sehr naheliegend, es mal auszuprobieren. Und wenn die auch noch davon ausgehen, dass diese Leute, also dass du jetzt nicht, ich sag mal, kein Rohan Dennis dabei ist, der ab und zu vielleicht auch mal Stimmung hat, ne, dann und die miteinander funktionieren, vielleicht ist das am Ende nicht der Schlüssel dazu, Ineos zu knacken, aber vielleicht irgendwie das Schlüsselbändchen, was den Schlüssel schnell finden, damit der Schlüssel schnell gefunden wird zur richtigen Zeit.
Naja, und ich glaube, Dylan Groenewegen wird jetzt auch nicht so super traurig sein, nicht bei der Tour zu sein, weil es ist ja sowieso so, dass es ganz wenige Gelegenheiten nur für die Sprinter gibt.
Ja, eben. Also, und das vielleicht noch zusätzlich, ne, dass man sagt, okay, in diesem Jahr hat unser Sprinter nichts. Dann jetzt oder nie, jetzt setzen wir mal alles auf die Karte und versuchen das und oh, also, ich finde diesen Ansatz sehr sympathisch und sehr, ich hasse das Wort eigentlich, aber so frisch und Es wird mir, glaube ich, dieses Jahr das erste Mal schwerfallen, im Frühjahr meine Sympathien, im Sommer zur Tour meine Sympathien wirklich so aufs Papier zu bringen.
Aber wie gesagt, ich bin nochmal gespannt, ob nicht einer von diesen dreien, also Kreuzberg, Roglic oder Dumoulin, dann vorher noch den Giro bestreitet, weil da gibt es jetzt auch ja wahrscheinlich im Hintergrund so einen Stühlerücken zwischen Jumbo und Bianchi, weil die italienische Radsponsor sind, dass da doch einer der Ehre halb beim Giro antritt.
Also wenn ich Bianchi wäre, dann würde ich, glaube ich, mich davon überzeugen zu lassen, ein Jahr den Giro mal den Giro sein zu lassen. Also wenn ich Manager bei Jumbo wäre und mit dem Bianchi-Manager gerade das Gespräch hätte, dann würde ich sagen, pass mal auf, dein Ultre oder wie heißt das andere, Simplicissima, Superbissima oder irgendwie so etwas, das könnte in die Geschichte eingehen als das Froome-Besiegerrad, das könnte in die Geschichte eingehen als das Rad, was die jahrelange Dominanz von Team Ineos gebrochen hat, das könnte das Rad sein, was das neue, das könnte eure Marke retten. Weiß nicht, ob ich mich und das Rad verkaufen wir nicht, wenn wir den Giro gewinnen, sondern das Rad verkaufen wir, wenn wir die Tour gewinnen. Könnt ihr jetzt aufnehmen und so nutzen. Ich glaube, das würde ich mich als Giro-Chef oder Bianchi, würde ich sagen, alles klar, go for it. Ich glaube, ja. aus marketingtechnischen Gründen, der Giro wird da nicht glücklich drüber sein, aber marketingtechnisch würde ich da als Bianchi-Mensch sagen, ja. Aber du weißt, mein Freund mit dem Betonmischer steht draußen und wenn das nicht klappt, Füße Beton, ab in die Adria. Das wäre mein Ansatz so. Ich habe vielleicht zu viel Mafia-Filme in letzter Zeit gesehen. Das
war, ja, sind mal gespannt, ob das da noch einen trifft, der dann da
abkommandiert wird. Mit den Betonschuhen oder was?
Nee, das wäre schlecht, dann könnte er nicht schnell fahren beim Giro.
Ja, nee, dann wird ja so ein Manager wird dann in der Adria versenkt. Ich möchte einen kleinen Eisbecher Pinocchio draufsetzen, dass wir beim Giro keinen von den drei Kapitänen durchfahren sehen. Ja, vielleicht werden die alibimäßig da am Anfang irgendwie den Kreuzweig da starten lassen und dann nach einer Woche hat der einen Haarriss im Jochbein.
Daumen.
Ja, im Jochbein. Sowas. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also, wo dann auch jeder sein Gesicht bewahrt hat und dann ist alles gut. Ja, also. Pogacar wird bei seinem Tourdebüt nur in Anführungszeichen die Helferrolle übernehmen. Steht ihm gut zu Gesicht jetzt nicht nach nach dem dritten Platz bei der Vuelta, finde ich zumindest, auch wenn er den sehr, sehr, sehr überzeugend erzielt hat. Da jetzt, also.
Ja, mit 21 bestreitet er schon seine, oder ich weiß gar nicht, ob er dann schon 22 ist, aber sehr, sehr jung seine erste Tour de France. Und ja, es ist so ein bisschen auch vielleicht so im Schatten von Egan Bernal, der jetzt auch als sehr, sehr junger Fahrer die Tour gewonnen hat. Und ich traue dem schon sehr, sehr viel zu, nachdem er bei der Vuelta so gut gefahren ist.
Ja, aber so von dem, was man liest oder wie er sich äußert, traue ich ihm auch. Oder nein, scheint er, erweckt er nach außen den Eindruck zumindest, dass er nicht so ein, eher wie so ein Roglic, ne? Der ist nicht so der Riesenlautsprecher. Und das sind die Typen, die mir eh.
Ja, aber auch das könnte machen. Ja noch spannend werden. Also wir haben ja bei der letzten Vuelta gesehen, dass die da auch teamübergreifend eine Allianz gebildet haben, Roglic und Pogacar. Und warum nicht auch bei der Tour de France, wenn dann die beiden und dann mit Jumbo zusammen noch gegen Ineos zusammenspannen.
Absolut, absolut. Also das ist genau das. Und wie soll man sagen? Und Fabio Aru als lachender Dritter sich an den Jumbo-Zug dran hängt und am Ende der Fabio noch so ein Ding abschießt. Who knows? Aber ich finde, ich will damit einfach nur sagen, dass ich jetzt so vom Charakterzug oder von der Art und Weise, ne, ich habe immer, wenn ich solche jungen Fahrer, muss ich immer so lautsprechermäßig an, wie heißt der nochmal, die Cobra, der noch
als Ricardo Rico.
Ja, Ricardo Rico, ne, so ein Typ.
Mit der Eisdiele auf Teneriffa.
Genau, der plant noch an seinem Comeback, ne, also da feilt er, glaube ich, noch.
Ja, dran. Ich glaube, es ist sogar schon nächstes oder übernächstes Jahr soweit.
Ja. Ach, wenn der noch was Großes holt, ey, dann fahre ich persönlich mit dir nach Teneriffa und hol dir da den Eisbecher, den ich dann verloren habe. Achso, ja, solche Typen, ne? Also braucht man vielleicht auch und haben auch Unterhaltungswert. Und wir denken ja mindestens einmal im Monat noch, hätten wir noch so einen Cipollini. Freuen uns darüber, dass wir solche Typen haben. Aber ich finde gerade in jungen Jahren mit 21 und so da nicht der große Lautsprecher zu sein. Und vielleicht auch ein bisschen, hat Bernal ja auch erstmal ruhig seine Helferrolle angenommen und auch zu reflektieren, dass man vielleicht noch gar nicht so weit ist, wie es die Ergebnisse einem erstmal vorgaukeln. Finde ich gut. Also so irgendwie so ein bisschen die Haltung dahinter. Und das Gleiche ist ja im Prinzip dann auch bei Lennart Kemner, der ja dann auch sich noch zurückhält. Und sagt, ich stelle mich absolut in den Dienst von Emanuel Buchmann, auch wenn das vielleicht das Gleiche, nur in etwas kleiner ist.
Ja, also da denke ich mal, wird es auch eher noch so sein, dass er jetzt vielleicht noch so eine Art Lehrjahr bei der Tour de France hat, ehe er dann vielleicht auch mal eine Grand Tour auf eigene Ambitionen bestreitet. Im letzten Jahr war er super vielversprechend und vor allem, was da große Hoffnung macht, ist, dass der in der dritten Woche wenig abgebaut hat, im Gegenteil, da fast noch stärker geworden ist. Ja?
Ich habe gerade einen ganz komischen Gedanken und da muss ich jetzt nochmal ganz weit zurückspringen zur Vuelta. Vielleicht hat die Vuelta auch so ein bisschen den Gedanken, dass sie sich, kommt mir jetzt gerade, wo du das meinst mit der dritten Woche, vielleicht ist das so ein ganz klitzekleines bisschen der Hintergedanke der Vuelta, dass man sich selber interessant machen möchte für Fahrer, denen man eine dreiwöchige Rundfahrt eigentlich nicht so richtig zutraut. Ich habe so einen Jakob Fuglsang im Kopf, weißt du? Dass man sagt, okay, dieses Jahr ist mit einem schwierigen Giro, einem schwierigen Tour, mit Olympia, mit der Weltmeisterschaft und so weiter, haben die Top-Fahrer so eine hohe Belastung. Also es gibt so viele Möglichkeiten, es gibt so viele Schwierigkeiten beim Saisonaufbau, dass man sagt, pass mal auf, wir versuchen als Vuelta vielleicht auch mal den Fahrer, der sonst nicht für die klassische Grand Tour drei Wochen genug mitbringt, der nicht genug Regenerationsfähigkeiten hat. Also ne, vielleicht auch so ein, wie heißt er? Nicht Richie Port, der Schwimmer. Nee, doch, das war, wer war das nochmal?
Richie Port.
Nee, ich meine aber einen anderen. Genau, Richie Port ist ja bei BMC gefahren. Komm nicht auf den Namen. Komm jetzt nicht auf den Namen. Auf jeden Fall, dass man versucht, für solche Fahrer auch attraktiv zu sein. Kam mir gerade.
Ja.
Können wir Klammer auf die Hände.
Ich glaube aber eher, dass es dann doch schon so vielleicht auch mit Hinblick auf Vorbereitung WM dann wieder geht, dass du dann vielleicht in der dritten Woche nicht mehr so eine hohe Belastung hast, weil die WM ist dann ja auch nicht mehr super weit weg danach.
Ja, kam mir nur gerade das Gedanke, Entschuldigung, dass ich das jetzt hier so eingestreust habe.
Aber ganz nebenbei erwähnt, die WM in diesem Jahr wird ja auch super in Aigle. Also es ist wieder eine reine WM, ähnlich wie Innsbruck für die Bergfahrer.
Ja, kommen wir zurück zu Kemner und Buchmann. Also ja, alles, was du sagst, stimmt so. Und ich glaube, immer so ein erstes Jahr ist dann auch so mal ein Herantasten, ein bisschen was mitbekommen, wie ist die Struktur.
Ja, aber wir haben ja gesehen, beispielsweise bei Maximilian Schachmann haben auch alle gesagt, was soll jetzt dieser Wechsel von De König, wo er schon sehr gut war, beziehungsweise Quickstep, zu Bora hin, und der hat sich da sogar noch weiterentwickelt.
Ja, sage ich, also da muss ich auch sagen, da lag ich echt, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das so das Richtigste ist, ich weiß nicht, ob das so klug ist, lag ich vollkommen verkehrt. Also muss man
sagen. Das haben auch jetzt bei diesem Wechsel viele mit der Stirn gerunzelt.
Ja, ja, also ich äußere mich dazu nicht mehr, bevor nicht die ersten Rennen stattgefunden haben. Ziehe ich alles zurück, was ich da gesagt habe, und behaupte das Gegenteil, zumindest was Schachmann betrifft. Ja, gucken wir mal, was Kemner und Buchmann da im nächsten Jahr zaubern. Dann war komischerweise so etwas, was ganz, wie soll man sagen, ganz für uns ganz unzeitgemäß waren die australischen Meisterschaften, die ja traditionell Anfang des Jahres stattfinden und nicht wie bei uns jetzt irgendwie so oder auf dem Kontinent. Wann war das? Es ist immer vor der Vuelta, kurz vor der Vuelta, ne? Nee, kurz vor der Tour.
Die sind immer Ende Juni, die Nationalmeisterschaften in Europa.
Ja, also ganz anders. Und also Ron Dennis, der große Favorit. Vielleicht hat
er den Kürzeren gezogen, und das war jetzt schon das zweite Jahr in Folge, wenn ich mich nicht irre, dass er da in den nationalen Meisterschaften immer von einem geschlagen wird.
Ja. Naja, also was man auch immer von ihm hält, was man auch immer über ihn denkt oder was wie er sich auch immer gibt, das ganze Hin und Her der letzten Wochen, Monate, scheint da ja auch nicht ganz an ihm ohne Spuren vorbeigegangen zu sein. Das insofern, ja, also finde ich menschlich sehr verständlich, dass das so gekommen ist oder so passiert ist. Und man muss auch sagen, also nichtsdestotrotz, er ist zweiter Australien. Also da sind jetzt zwar nicht mehr die großen Namen, die dahinter kommen, ne? Also Chris Harper als Dritter von Jumbo hat dann da schon fast 2 Minuten Rückstand. Aber also ich glaube, der hat das Zeitfahren jetzt nicht verloren. Oder meinst du, dass die bei Ineos sich jetzt schon Gedanken gemacht haben, ob das jetzt die richtige Investition war?
Ja, sowieso so ein bisschen die Frage, welche Rolle Rowan Dennis in dem Team spielen soll. Aber ich glaube, er setzt sich da so im Wesentlichen die Grand Tour-Zeitfahren als Ziel, und auch Olympia wird er ganz groß schreiben.
Ja. Ja, und wie alt, muss ich mal nachgucken, das interessiert mich mal, wie alt Rowan Dennis eigentlich ist. 1990 geboren. Ach, wann ist er noch gar nicht? Was haben wir jetzt gerade? Das ist relativ einfach. 30.
29, ja.
Ja. Ja, hat er noch ein paar Jahre vor sich. Wenn es gut läuft und wenn er sich mal selber so ein bisschen in den Griff kriegt. Und wenn ein Zeitfahren stattfindet, dann findet natürlich auch ein Straßenrennen statt. Und ich glaube, also ich habe das Rennen noch nie verfolgt, weil, nun ja, also ne, so allerinteressanteste ist es ja jetzt auch nicht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ähnlich wie bei uns hier mit dem Team Bora dann läuft, oder in Spanien bei dem Team, wie heißt es jetzt dieses Jahr?
Movistar.
Dass da das Team
ist. Es ist halt in Australien genauso, eigentlich im Prinzip mit Mitchell und Scott. Die können da untereinander mehr oder weniger auswürfeln, wer da Meister wird.
Ja, wir haben
in diesem Jahr war es dann halt Cameron Meyer.
Ja, wer am Abend den letzten Trink genommen hat, der muss am nächsten Tag gewinnen. So ist die Regel beim Team Mitchell und Scott. Ja. Da ja bald auch dort das erste Rennen dann starten wird, dieser Fokus auch kurz nach Australien dann rüber. Ansonsten, ja, ist da auch nicht viel zu sagen. Ne? Also Glückwunsch an den Herrn Meyer. Möge er das australische Meistertrikot dieses Jahr durch die Welt tragen. Gut, das war jetzt alles, was wir zu aktiven Rennen zu sagen hatten und haben, über Veränderungen oder was da passiert ist. Und sind damit, ja, ihr merkt ja, wir sind immer noch so ein bisschen Off-Season. Ne? Das ist immer, finde ich, immer ein bisschen komisch, aber ja. Ergebnisse gibt es nichts groß. Kommen wir zum Thema Sonstiges, also auch Gossip oder wie man es auch immer nennen mag. Und da gab es, das habe ich auch mitbekommen, so ein bisschen das Hin und Her, ist er da, ist er nicht da, dann ist er wieder doch da, ist er da lange geblieben, man weiß es nicht, von Chris Froome, seinem Trainingszustand und dem Trainingslager auf, was war das, Fuerteventura, glaube ich?
Mallorca.
Mallorca, aber er war dann später auf Fuerteventura, oder?
Momentan sind die auf Gran Canaria.
Mann. Also ich, Inseln und ich, ja.
Ich verfolge das so ein bisschen auf Instagram, was da Team Ineos als auch Chris Froome macht und der ist da momentan ja sehr, sehr aktiv, muss man sagen. Das ist schon ein bisschen, so hat man das Gefühl, der möchte den Leuten jetzt Sand in die Augen streuen.
Meinst du, der ist sehr, sehr aktiv im Sinne von Training oder von Social Media?
Ja, er postet ununterbrochen Sachen und um so ein bisschen gefühlt schon so mit Absicht zu zeigen halt, ich mache was. Hm. Also ich sitze jetzt nicht nur auf der Couch.
Ja, das sowas stimmt mich dann auch immer ein bisschen fraglich, ne? Also so, A, soll man die Zeit nicht besser auf anderes nutzen, sei es Regeneration oder Training. Oder B, so ein übertriebenes Mitteilungsbedürfnis als Sportler, der da auch vielleicht so konzentriert, also ich finde, das ist ja auch ablenkend in einer gewissen Hinsicht, ne? Also komisch, aber wollen wir mal...
Ja, aber was halt dabei auch auffällt, so beispielsweise, wenn man es ein bisschen vergleicht, was so ein Froome da macht und was dann Egan Bernal beispielsweise macht, also Froome zeigt halt sich irgendwie in Zeitfahrpose und wie er wieder mit seinem Zeitfahrrad fährt, aber konkrete Daten sieht man da nie. Also bei Bernal, von dem sieht man immer nur, dass er jetzt 270 Kilometer am Tag gefahren ist.
Wobei, ob das noch sinnig ist, steht mir auch wieder auf einem anderen Blatt. Ja, ich meine, vielleicht will sich Team Ineos auch nicht in die Karten schauen. Kann ich auch verstehen. Also,
nö, das mit Sicherheit nicht, aber ist ja die entscheidende Frage, die alle Radsportfans beschäftigt. Wie geht es Chris Froome? Mhm. Und diesem Bericht zufolge war es ja so, dass er dieses erste Trainingslager 10. bis 20. Dezember auf Mallorca frühzeitig verlassen haben soll, weil er da gesundheitliche Probleme hatte. Und da gibt es dann auch dieses Zitat eines sportlichen Leiters, Dario Cioni, der gesagt hat, irgendwie sinngemäß, wer weiß, ob das nochmal was wird.
Ja, das habe ich auch gelesen. Weißt du, welches Zitat mich da aus einer Meldung viel mehr verunsichert? Er und Ineos werden, also ne, Froome und Ineos werden wirklich alles tun, um ihn in seiner Bestform an den Start der Tour de France zu bringen. Das Zitat finde ich fast noch gefährlicher. Also nicht da mit dem Feuer spielen, ne? Naja, also ich finde das komplette, also wir als Sportler oder wir als Fans und auch zahleninteressierte Menschen und Leute, die wirklich solche Sachen dann auch aufmerksam verfolgen und so weiter, würden uns natürlich wünschen, dass jeder von denen immer überall seine Daten veröffentlicht und dass man vergleichen kann und dass man sehen kann und so weiter. Aus taktischer Sicht oder aus deren Beweggründen nachvollziehend, kann ich dann aber auch hundertprozentig nachvollziehen, dass sie nicht immer alles da irgendwie rausgeben wollen. Ja, also das wird wahrscheinlich eine gesunde Mischung sein und das wird mit Sicherheit auch alles ganz genau gesteuert werden. Das war alles klar, Froome ist noch nicht so weit. Wir machen dem jetzt mit Bernal ein bisschen Angst, dass der hier irgendwie, keine Ahnung, alle zwei Tage eine neue Kette braucht, weil die alte durchgefahren ist, weil er so viele Kilometer runterschrubbt. Und der Froome macht hier schön Wetter, alles super high-detail per Social Media. Alles, um das ein bisschen undurchsichtig zu gestalten, kann ich jetzt aus Teamleitungssicht auch gut nachvollziehen, das so zu machen.
Aber naja, er hat dann zwar diese Meldung so ein bisschen relativiert, Froome, mit seinem einem Posting, aber er hat halt auch nicht bestritten, dass er, also er hat nur geschrieben, mein letztes Trainingslager war auf Mallorca, aber er hat halt nicht geschrieben, ob was durchgefahren ist.
Mhm. Ja, ich finde das immer so ein bisschen Spielereien, aber auch so von deren Seite, ne? Also klar, wir als Fans hätten es gerne, die Informationen alle, und dass damit kokettiert wird oder gespielt wird, ich finde sowas unnötig. Weißt, sie sollen lieber anständig trainieren und ihre Zeit darin investieren. Oder in alles Mögliche.
Klar, letzten Endes, die Wahrheit liegt dann auf der Straße. Und genau. Da würde ich halt sagen, momentan, also wenn es jetzt, wenn die Tour jetzt in 2 Monaten wäre, würde ich halt sagen, da hat Froome keine Chance gegen Bernal.
Nee, auf gar keinen Fall. Das unterschreibe ich dir. Aber 27. Juni zählt, ne? Und nicht der irgendwie 18., was haben wir heute? 16., 17., 12., 1.
Ja, klar, da muss man gespannt sein, ob das nochmal wieder so ins Lot kommt.
Mich würde mal interessieren, wenn du jetzt so, ich sag mal, 100 Radsportfans, also so Leute wie uns oder unsere Hörer oder so, ne? Vielleicht machen wir das jetzt mal als kleine Frage. Wie viele Leute wünschen sich, dass Froome nochmal auf gleichem Niveau zurückkommt, ja, um noch wenigstens einmal an so einer Tour stattzufinden? Und oder wie viel sagen, wir sind so oft von dem beschissen worden oder wir also es reicht uns jetzt mit dem, soll er ruhig wegbleiben. Also es würde mich wirklich mal interessieren, was Leute so denken.
Weil mich würde es ja freuen, wenn er auf dem Niveau wieder wäre, aber selbst dann wäre es ja ein schwerer Kampf für ihn, wenn die anderen auch ihr Top-Niveau hätten.
Ja, ja, klar. Aber diesen Kampf, das ist ja eigentlich das, was wir sehen wollen. Ja. Alle gesund, Waffengleichheit, wie man es in anderen Sportarten oder beim Fechten vielleicht sagen würde. Das ist ja, was wir uns wünschen. Und das finde ich toll. Ich bin. Und Christian Knee ist auch immer viel mit dabei, ne? Das,
ja, klar. Das, und vor allem, was ich bemerkenswert finde, diese orangenen Trikots.
Ja. CCC. Haben die tragen die auf. Haben nur noch einen Schriftzug drauf und dann.
Nachher schleust sich dann da irgendwie Richie Port wieder da ein, aber der ist ja jetzt bei Dreck.
Ja. Nee, doch, ich meinte eben Richie Port, weißt du, mit dem ich, ich meinte Richie Port, der Schwimmer, der ja auch dann oft genug verletzt war, der vielleicht für eine 3 Wochen Rundfahrt zu lang ist. Doch, Entschuldigung, ich springe heute wirklich sehr, sehr, sehr weit von vorne nach hinten und hinten nach vorne. Ja, also Froome von Trainingslager zu Trainingslager, Social Media sehr viel. Warten wir mal ab, sind wir gespannt. Wie gesagt, ich halte das alles für jetzt noch, man muss es ja vielleicht auch so sehen, da sind jetzt irgendwo immer so Gruppen von 10, 12 Jungs unterwegs, die auch echt, die viel Langeweile haben und viel gefragt werden und da muss man alles nichts drauf geben. Wenn die Saison läuft, das ist, was zählt. Dann geht's rund.
Geht der jetzt schon dann, glaube ich, am Wochenende los?
Jetzt am Wochenende? Was kommt jetzt am Wochenende?
Down Under.
Alter, wir haben schon so weit.
Ja, und es ist ja, die Rundfahrt gehört ja zur World Tour.
Ja, ja, also, klar, aus Gründen, die ganz am Ende der Sendung noch vorkommen, habe ich das ja auf dem Schirm. Aber ich hatte jetzt mir ist das Datum 20. Januar völlig präsent, ja?
Aber dass das jetzt. 1.1. geht's los, also genau, am Montag.
Dienstag. das ist mir total präsent, aber auch aus Gründen, die ich später noch erläutere, habe ich das dann noch irgendwie überhaupt nicht auf dem Schirm, dass das jetzt so bald ist. Weißt du? Heute schon der keine Ahnung, 16. ist. Nun ja, nicht wundern übrigens, es kann sein, dass die Folge heute 16. aufgenommen erst am 18. veröffentlicht wird, aber macht euch dann keine Sorgen. Roglic fährt die Ardennen-Klassiker.
Auch eine Neuerung.
Ja.
Das ist jetzt mal ein anderes Programm, nachdem er 2019 so gefühlt jede Vorbereitungsrundfahrt gewonnen hat. Ist jetzt mal ein bisschen anders, dass er sich jetzt dabei den Klassikern mal versucht. Bin mal gespannt, wie er sich da schlägt, weil da geht es ja auch sehr viel darum, wie gut man Positionen fahren kann.
Ja, also, aber finde ich auch wieder eine gute Sache eigentlich. Jumbo trifft aus meiner Meinung nach relativ viele gute Entscheidungen. Ne, ihn da damals starten zu lassen oder seinem Wunsch nachzukommen, dort zu starten, weil im Prinzip, ne, das immer Gleiche, vielleicht, ich finde das auch gut, dass solche Fahrer, solche jungen Fahrer da vielleicht mal dann sagen, okay, ich brauche mal was anderes, ich will mal was anderes, Neues ausprobieren.
Also er fährt dann Paris-Nizza-Baskenland-Rundfahrt und dann halt auch die Flash-Ballon und Lüttich-Bastogne-Lüttich.
Ja, freut mich. Also, ne, glaub, aber sie werden ja nicht als dieser Dreizack mit Kreuzweg und Dumoulin am Start stehen. Kann ich mir wiederum nicht vorstellen.
Ja, das, die werden da ja auch nicht so, also es wären jetzt nicht die Fahrer, auf die ich da unbedingt setzen würde. Da wären ja andere Klassikerfahrer noch. Also ja. Gegen den Alaphilippe haben die auch keine Stiche.
Nee. Aber zumindest um mal ein bisschen Abwechslung reinzukriegen, halte ich das für eine gute Sache. Ja, und dann trudeln noch so Meldungen rein wie Simon Yates fährt über den Giro zur Olympiade. Wird also ja, den Giro d'Italia als.
Wir sind ja alle gespannt, ob er es mal schafft, seine, ich will nicht sagen Schmach, aber von vor 2 Jahren da auszuwetzen, wo er dann ewig im rosa Trikot als sicherer Sieger schon aussah, aber dann durch diese Nummer von Froome das Ding noch verloren hat und völlig eingebrochen ist.
Aber trotzdem einer der schönsten Giros, oder? Also die ganze Geschichte.
Auf jeden Fall, ja. Ja, also, das hätte ja niemand gerechnet, so 3 Tage vor Schluss, dass das alles nochmal komplett kippt.
Ja. Also bin ich immer noch, denke ich immer noch gerne dran zurück. Ja, und er gibt damit aber dann auch die klare Aussage, wenn ich das so richtig interpretiere, ne, dass die Tour dieses Jahr für ihn nicht stattfinden wird, oder?
Nö, ist generell eher einer, der den Giro der Tour gegenüber bevorzugt. Und finde es auch gut, dass dann mal einige Fahrer sagen, wir bevorzugen dann den Giro.
Ja, ja, du findest das eh gut. Aber ja, also ich muss ja sagen, weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Der Freund dieser Sendung, Thomas aus Berlin, wird sich jetzt wieder im Grab rumdrehen, weil ich es wieder vergessen habe. Es gibt ja diese Dokumentation bei Amazon über das Team. Ich weiß gar nicht, wie sie damals hießen. Ich sage jetzt einfach Mitchelton Scott und der Köchin und so weiter. Wer sich ein bisschen für Essen vielleicht interessiert, ich gucke an mir runter, und Radfahren und die Kombination aus beidem, der kann sich das durchaus anschauen. Also es gibt mit Sicherheit bessere Dokus, aber das ist so ganz gefälliges Programm, nenne ich es einmal, was man durchaus sich da einverleiben kann. Ja, also Simon Yates über den Giro zur Olympia. Und viele Fahrer sagen jetzt, dass sie gerne bei Olympia starten werden. Und da haben das so irgendwie im Programm.
Ja, und klar, Olympia ist alle 4 Jahre einmal und die Strecke ist wieder sehr schwer, ähnlich wie in Rio damals. Und Paris 2024 wird eher ein Sprinterkurs. Hm.
Ich muss an den, bei dem Namen muss ich immer an J.K. Simmons denken. Ich weiß gar nicht mehr, J.K. Simmons ist. Ob das, ist das ein Komiker oder ist das der Sänger von Kiss? Keine Ahnung. Ich habe ein schlechtes Namensgedächtnis. J.K. Simmons.
Simmons, den wir meinen, heißt Kin Simmons.
Ja, J.K. Simmons ist
nämlich der Juniorenweltmeister des letzten Jahres und der möchte jetzt mit 18 Jahren bei Paris-Roubaix debütieren.
Weißt du, und das ist so eine Sache jetzt im Vergleich zu dem Pogacar vorhin oder einem Bernal. Ne? Also der möchte da starten, so schön und gut, aber so raushauen. Ich meine, der wird, das sind Leute im auf der Straße, die durchaus sein Vater sein könnten. Ne? Also fährt eigentlich noch Chris Horner, fällt mir da gerade ein, und fährt eigentlich noch Davide Rebellin? Davide Rebellin
könnte. Aber der hat noch kein Team gefunden.
Davide Rebellin? Der hat noch kein Team. Wenn Rohan Dennis hat ein Team und Rebellin noch nicht. Rebellin könnte sein Opa sein. Das wäre der erste Großvater mit seinem Enkel, die gemeinsam bei Paris-Roubaix starten.
Ich habe neulich gelesen, es gibt einen Boxer, der in 4 Jahrzehnten Weltmeister war.
In 4 Jahrzehnten?
Also in den 90ern, 2000ern, 2010ern und 2020ern.
Da muss das aber ja vor kurzem gewesen. Da muss der ja jetzt Weltmeister gewesen worden sein.
Der ist immer noch Weltmeister, ja.
Okay. Puh. Mei. Also, weiß nicht.
Also war es nicht durchgehend, aber hat
immer. Ja, das habe ich gehofft. Das hab ich gehofft. Wie alt ist der denn dann jetzt, wenn ich frage? Ganz indiskret. Also.
Ich glaube, so Ende 30, Anfang 40, weil er hat schon mit 17 oder so angefangen.
Ah, okay. Also da ist jetzt kein 50-Jähriger, dem sind die Birne schon komplett weich gedonnert haben. Ja, wenn er 8 Jahre Pause macht, sich dann ein Jahr intensiv darauf vorbereitet, dann noch ein Wettkampfjahr und es dann so immer hinkriegt, gibt schlimmere Jobs, wobei ich jetzt einen Boxer auch für einen schlimmen Job halte. Aber ich habe auch noch nie geboxt. Jetzt haben wir aber echt sehr schwer. J.K. Simmons ist übrigens ein Schauspieler, ich depp, ganz was anderes. Wo fährt denn der Simmons? Ah, bei Trek.
Bei Drexiger Friedrich. Okay. Also die haben sich den gesichert.
Okay, das war ja die Geriatrie-Truppe, wie wir sie früher mal genannt haben, die sich jetzt ein bisschen aufgefrischt hat, aufgejüngt hat, sozusagen. Ja, also ich habe ihn jetzt ehrlich gesagt noch nicht so auf dem Schirm und in diesen jungen Jahren werde ich ihn jetzt auch mal weder zum engeren als auch erweiterten Favoritenkreis zählen. Warten wir mal ab. Zum Glück ist bis dahin ja auch noch ein bisschen Zeit sozusagen. Ja, Roger Kluge ist bei Lotto Soudal mit, wie heißt er nochmal, Caleb Ewan.
Auch ja, also der ist ja nicht mehr zu denken ohne Roger Kluge im Prinzip, weil der Sprintchef ist bei Lotto Soudal.
Genau, erinnert mich so ein bisschen an das Duo damals, ihr Greipel-Sieberg. Greipel und Sieberg, genau. Ja, und ich finde solche Fahrer, diese Typenfahrer, wirklich auch sehr, sehr schön und nett und es steht ja
ist
auch
in auch ein Ist ja auch ein Job, den nicht jeder machen kann, weil man dafür sehr gute Übersicht braucht und auch viel Erfahrung.
Ja. Und vor allen Dingen auch so ein bisschen eine Mischung aus Talent, Gespür, Training. Also es sind so auch Sachen, die man, wie ich finde, nicht so wirklich also klar, wo man viel lernen kann, aber auch ein bisschen, Talent ist das falsche Wort, aber Gespür haben muss. Bin gespannt.
Ja, und dann hat man dem Roger jetzt mal einen neuen Vertrag spendiert bis 2022, ja. Deswegen darf er dann jetzt auch bei Lotto Soudal noch bleiben.
Ja, und wird auch bei Olympia auf der Bahn zu sehen sein, wie man in gleicher Meldung lesen konnte. Auch schön. Also Olympia, wie Chris und ich ja immer ganz groß geschwärmt haben, ist ja eines der großen Sportereignisse überhaupt. Ganz groß.
Ja, und dann gibt es noch so ein paar Fahrer, die jetzt doch noch untergekommen sind. Also Jan Backelhans hatte lange Zeit kein Team, hat ewig gesucht, ist jetzt aber bei Circus Monti-Gobert untergekommen noch. Mhm. Und genauso ging es Domenico Pozzovivo. Beides Fahrer, die man vor allem mit schweren Unfällen in Verbindung bringt. Also Pozzovivo wurde im Herbst irgendwie von einem Auto angefahren und ja, hat deshalb lange auch keinen Vertrag gefunden, ist jetzt aber zu NTT gewechselt.
Ist halt mit 37 nach einem schwierigen Unfall, schweren Unfall, dann wird es halt auch nicht leicht, ne? Und das muss man, finde ich, auch zumindest verstehen. So, ich meine, Pozzovivo hat ja wirklich eine lange Karriere hinter sich, ne? Und einerseits kann man schon darauf bauen, dass er jetzt nicht von heute auf morgen alles verliert, an dem, was er hat. Aber mit 37 schwerer Unfall, sich so ein Fahrer nochmal langfristig ins Boot zu holen, der auch ja definitiv finanzielle Ansprüche haben muss, ne, mit dem, was er bisher gehabt hat. Deswegen ein Jahresvertrag da dort bekommen. Bin mal gespannt, ob es dann da im Anschluss nochmal weitergeht und wäre mir schon zu wünschen, dass er nochmal vielleicht so einen Zwei-Jahres-Vertrag irgendwo absahnt und vielleicht nochmal ein bisschen Kohle macht. Weiß auch nicht, ob er sonst ausgesorgt hätte. So, machen wir noch weiter mit den Versprengten, die jetzt untergekommen, die noch ein Dach über dem Kopf bekommen haben.
Enrico Batallin ist zu Bahrain gegangen, verstärkt da so ein bisschen die Klassiker-Fraktion, also ist ja einer, der so mit hügeligen Rennen sehr gut zurechtkommt und hat da jetzt noch einen Vertrag bekommen und ja gut, einer, der sich gesagt hat, ja, machen wir noch erstmal die junge Generation vielleicht.
Ja. Marco Brenner, ein Fahrer, den du schon sehr, sehr früh hier auch mal auf den Tisch gebracht hast. Wenn du verhaftet wirst, ne, du wohnst ja jetzt bald in der Nähe von einem Gefängnis. Ich bring dir da
so ein nicht weit.
Ja, genau. Können Sie mich nach Hause fahren? Ich brauche mal einen Knast. Ich backe dir dann so ein Brot mit einer Feile ein.
Ich glaube auch, da ist der Quadratmeterpreis deutlich günstiger.
Ja. Willst du in München Geld sparen? Geh in den Knast. Dort ist die Unter...
Nee, aber ich glaube, da kriegt man nur 8 oder 9 Quadratmeter. Hm?
Ja, aber bei den derzeitigen Preisen in München kannst du davon ausgehen, dass das schon mal 200 Euro sonst wären, die du dann Miete für die 8-9 Quadratmeter bezahlen würdest. Internetanschluss soll, glaube ich, nicht so gut sein.
Ja, also ich glaube, so Freigänger wäre ganz gut.
Ja.
Abends schlafen und morgens zur Arbeit.
Ja, ach, ich weiß nicht. Ich war noch nie in einem Gefängnis. Also jetzt auch so als Besucher nicht. Und auch als Insasse nicht. Warst du mal im Knast? Also jetzt nicht, also ich weiß, dass du, oder ich bilde mir ein zu wissen, dass du noch nicht eingesessen hast, aber als Besucher mal oder mal so als Führung? So als Führung würde ich mal, so eine Nacht würde ich ja schon gerne mal erleben. Weißt du, einfach mal, um das Gefühl zu haben. Ne, wie das ist, aber ich würde wahrscheinlich nach 3 Stunden heulend da sitzen und sagen, gib mir mein Telefon zurück oder ich will meine Tochter sprechen oder so, irgendwas. Vielleicht haben wir ja Hörer, die mehrere Jahre schon so zugebracht haben. Wir müssten ja dann so ein Internettelefon, also so ein, wir müssten nicht irgendwie, also das mit dem Podcast, ich würde dir das als Reser, also meine, ich habe eine ehemalige Mitbewohnerin, die Sozialarbeiterin war und ist, der könnten wir das, die soll so ein Gutachten schreiben, dass das für dich sozialisiert, also hier wie heißt es, so Wiedereingliederung, das mit dem Podcast ganz doll wichtig ist, ganz wichtig. Ja, ein paar Jahre Miete sparen und kommt einiges zusammen. Marco Brenner, Fahrer, den du schon sehr früh hier erwähnt hattest, der ist jetzt wohl nicht nur auf deinem Zettel aufgetaucht, sondern auch dem schon von den ersten größeren Teams und wird dieses Frühjahr wahrscheinlich dann als Stagiaire irgendwo zumindest erstmal beginnen, gehe ich mal von aus. Ne? Also das ist ja so der klassische Weg. Oder meinst du, der kriegt direkt da Vertrag?
Ja, also er soll angeblich einen Profivertrag unterschreiben jetzt im Frühjahr irgendwo, wie, also ob er dann gleich die U23 überspringt oder ob das dann sozusagen nur ein Vorvertrag sein soll, das steht jetzt noch nicht so fest, aber da gibt es zwei Kandidaten. Einmal das Team Jumbo-Visma wird hier genannt und zum anderen das Team Bora Hansgrohe, für dessen Farmteam Autoeder er jetzt schon fährt.
Mhm. Ja. Ja, also Vorverträge, das ist ja in anderen Sportarten auch üblich.
Aber um das mal einzuordnen, das ist also ja eines der vielversprechendsten oder wenn nicht gar das vielversprechendste Talent, das wir im deutschen Radsport seit ja fast 10 Jahren haben. Also was der in der Juniorenklasse da fährt, das ist schon Wahnsinn.
Ja, ich sehe das ja immer ein bisschen vorsichtig, ne? Wie oft hatten wir junge Fahrer, die dann später mit 23, 24 leider Gottes ausgebrannt sind oder ne, wollen wir ihm das Beste wünschen und dass er den Weg so, wie soll man sagen, so geht oder so gehen kann, ne, dass das nicht passiert, sondern dass es alles geordnet für ihn läuft und dass er die PS jetzt nicht nur jetzt auf die Straße bringt, sondern auch noch in näherer Zukunft oder mittelfristig da in der Lage ist, das abzuliefern, wofür er sozusagen oder was zumindest sein Talent zu versprechen scheint derzeit. Ne? Also das ist ja immer die ewige Krux. Aber soll er zumindest auch gut viel verdienen, wenn er wirklich das abliefern kann, was ist. Der Bernie gibt auf, das habe ich auch die Tage gelesen, irgendwie die Meldung so, total schade, also wirklich bedauerlich, wie ich finde, ne? Kommt jetzt auch nicht komplett überraschend irgendwie, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt kommt, aber so irgendwie ein ganz ruhiger, freundlicher, netter Geselle, wo man nie den Eindruck hatte, dass der irgendein was Böses tun will.
Nö, aber ist jetzt auch in einem Alter angekommen, wo man durchaus dann mal ans Aufhören denken kann und hat ja schon 2001 bei Mapai angefangen. Mhm. Also das ist ja jetzt schon gefühlt ja eine Ewigkeit, dass er jetzt gefahren ist. Und 38 Jahre kann man dann auch mal aufhören und ist im Prinzip, ja, war eine Institution im Radsport. Hat am Anfang so als Sprinter, will ich sagen, bei FDJ damals auf sich aufmerksam gemacht und ist dann mehr oder weniger zum Anfahrer bzw. Leibwächter und Road Captain von Mark Cavendish geworden.
Ja, also, und ich würde wirklich es würde mich sehr wundern, wenn er jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Form dem Radsport verbunden bleiben würde. Das heißt, ich habe jetzt noch nichts gelesen oder mitbekommen, weiß gar nicht, ob da irgendwas gesagt wurde, aber dass man ihn dann später mal eine Rolle als sportlicher Leiter oder als Repräsentant einer Firma im Sinne von, ne, also Radsport, also für Repräsentant für irgendeine Firma, nennen wir es einfach mal so, sehen wird. Alles andere wird uns, glaube ich, sehr wundern. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von ihm nichts mehr hören werden.
Nö, sind wir gespannt, aber man hört, also wenn man das mal so die Reaktion dazu liest aus dem Peloton, eigentlich nur positive Stimmen ja. Über ihn. Also war sehr beliebter Fahrer und ich durfte ihn ja auch selbst beim Giro 2014 mal interviewen und da kam er auch sehr sympathisch rüber.
Ach, hier für uns? Nee, für wen hast du ihn interviewt?
Nee, für ein anderes Medium. Aber
ach, wie, da gibt's noch eins?
Damals auf dem beim Bergzeitfahren auf dem Monte Grappa, da war er noch bei Sky und da ist er dann auf der Rolle ausgefahren, da habe ich ihn dann ein paar Fragen stellen können.
Und? Also ne, unser eins hier, wir Menschen hier unten, wir können uns das ja immer noch vorstellen, aber deckt sich der Eindruck, den man von ihm hat, dann so mit dem, was du da erlebt hast? Das klingt jetzt schon so.
Ja, schon. Also hat sehr freundlich ist er mit einem umgegangen.
Ja, spricht er eigentlich, ich kann mich nicht erinnern, ihn zuletzt in einem Interview gehört zu haben, spricht er schon mit österreichischem Akzent eigentlich?
Ja, also natürlich merkt man das immer, wo jemand herkommt, aber es ist jetzt, also spricht gutes Hochdeutsch, würde ich sagen. Aber,
nee, ich finde,
es ist noch bemerkenswerter, wenn man ihn auf Englisch hört, weil der Fricht, spricht, denke ich, besseres Englisch als Mark Cavendish.
Nee, also englische Interviews kann mich auch daran erinnern, ne? Also dass jetzt wirklich so war, dass das gut war, also dass das so unauffällig im besten Sinne des Wortes, ne? Aber ich konnte mich jetzt an kein deutsches Interview an von ihm erinnern, deswegen habe ich mich das jetzt gerade gefragt. Ja. Naja, der Bernie, alles Gute. Kann man da wahrscheinlich auch gar nicht sagen. Unerfreulich, schwebt ja, also irgendwie, ich muss mal ganz kurz niesen, glaube ich.
Mhm.
Ah, danke, da bin ich wieder, da bin ich wieder, da bin ich wieder, in der Lautstärke eingestellt. Irgendwie schwebt ja die ganze Zeit so ein ganz, ganz kleines bisschen latent noch so eine Doping-Geschichte. Wie soll man das sagen? Das wabert so unten, so wie so tiefer, so tief sitzender Nebel, oben ist schon Sonne, alles ist schön, alle sind glücklich, aber unten ist immer noch so ein bisschen nebelig, weil irgendwie hat man den Eindruck, irgendwas ist da noch am Kommen oder am vor sich hin köcheln. Und du hast jetzt auch nochmal von aus dem Dezember, also aus die Meldung sozusagen aus der Zeit zwischen den Jahren, die Meldung über diese Dopinggerüchte, wo angeblich auch zwei deutsche Fahrer involviert sind. Habt da auch schon mit Arbeitskollegen drüber gesprochen und gesagt, oh, der oder der oder der. Was glaubst du, kommt da was und wann kommt es?
Ja, ich denke jetzt mal die nächste Zeit, irgendwie wird das wahrscheinlich noch, also es soll jetzt noch zwei weitere deutsche Radprofis geben, die da Kunde von Marc Schmidt gewesen sein sollen, die um bei den Vergehen soll es sich aber um die Jahre 2012 und ja. 2013 handeln, aber wie ich jetzt dann auch irgendwo anders gelesen hatte, soll wohl einer dieser Fahrer von damals auch noch zuletzt irgendwann die Tour de France bestritten haben.
Okay. Naja, da fallen uns ja jetzt schon noch ein paar Namen ein, die man so auf so einer
also, soll man so
Checkliste
sagen,
oben im Kopf haben könnte.
Die Auswahl der Fahrer da ist doch recht begrenzt.
Ja, das stimmt. So viele sind nicht schon 2012 die Tour gefahren und dieses Jahr in den letzten Jahren auch noch. Und ganz ehrlich, mir fallen jetzt keine, also wenn es deutsche Fahrer sind, die damals gefahren sind und jetzt gefahren sind, fallen mir auf Anhieb vielleicht so 3, 4, 5 ein.
Mhm.
Wo ich aber bei allen sage, bitte nicht die. Also es gibt jetzt, ne? Also
das geht mir genauso, ja.
Hätte man, also sprechen wir mal einen Namen aus, der nicht mehr aktuell fährt. Hätte man einen Danilo Hondo jetzt zum Beispiel verdacht, ja, dann würde ich sagen, ey, der hat genug Geld für seine Friseure, für Besucher verdient, der mag ein netter Kerl sein, ich finde, komme mit ihm irgendwie, ne, muss ich auch nicht, er vor allen Dingen auch nicht mit mir, was interessiert ihn, was ich sage, aber von den Fahrern, die man jetzt da so auf dem Tableau haben könnte, jeder wird jetzt wahrscheinlich draußen am Empfangsgerät wissen, wen man meinen könnte, da ist jetzt keiner bei, wo ich sagen würde, ja, mei, was soll it?
Mhm.
Und das finde ich gerade schwebt wie so ein Damoklesschwert über uns allen. Ne? Also wie gesagt, haben
auf der anderen Seite will man da jetzt natürlich seitens der Ermittler auch nicht vorzeitig irgendwie dann da jemanden belasten, wenn es noch nicht hieb- und stichfest ist. Also ich kann mich an den Staatsanwalt erinnern, da war mal der Name Programm.
Irrtum?
Nee, der hieß Apostel.
Ach ja, ja, stimmt. Ja, das war der Bonner Anwalt. Nee, aber es ist, also, es ist halt bei allen, also, jeder soll sich da mal Gedanken machen, wen wir meinen, wen er meinen könnte oder wen wir meinen könnten. Drei würde ich auf Anhieb, wahrscheinlich würde ich noch ein paar mehr zusammenbekommen, wenn ich drüber nachdenke. Sind auch Fahrer dabei, die früher vielleicht mal stärker waren, als sie jetzt waren und wo es dann vielleicht naheliegender wäre, wo man aber auch viel, finde ich, mit dem Alter erklären könnte. Aber das ist das, was ich meinte. Ne? So ein bisschen Nebel, der vielleicht sich wieder verziehen wird, aber vielleicht auch aufkommen wird. Unschöne Geschichte. Unschöne Geschichte. Aber warten wir mal ab. Nur, dass ihr wisst, ne, da kommt vielleicht noch was, dass ihr vorbereitet seid. In dieser schönen Geschichte. Naja. Patschi Villa wird Head of Performance bei Movistar. Ist jetzt so eine Meldung, die würde bei uns in der Hauptsaison nicht fallen. Aber jetzt, wo wir ein bisschen Zeit haben, Bora Hansgrohe, war er gegangen? Ist er gegangen? Und ist was beim Team Movistar untergekommen? Was jetzt für einen, mit dem Namen würde ich aus Baskenland vermuten, gar nicht so überraschend ist, dass er da bei Movies unterkommt.
Nö, das vielleicht nicht, aber ich habe jetzt mal bewusst so diese beiden Personalien, diese und die nächste, mit reingenommen, weil das doch so ein bisschen die Altlasten des Radsports zeigt, die immer noch im Hintergrund immer stärker wieder vertreten werden. Also es fällt vielleicht manchen nicht so auf, aber Leute von früher, die eigentlich diesem na, diesem alten Radsport zugeordnet werden, kommen jetzt dann doch immer mehr wieder in tragende Positionen. Und so ist jetzt auch bei Pachi Villa, der ja auch während seiner Karriere mal gesperrt war und dann lange Zeit bei Bora gearbeitet hat und ist jetzt bei Movistar untergekommen.
Und der zweite, den du erwähnst, den ich lustigerweise gestern noch in ganz anderen Zusammenhang besprochen habe, Bjarne Riis kauft sich sozusagen ein bei NTT. Ist jetzt Co-Mitarbeiter und Co-Inhaber. Und ja, bin ich bei dir, ne? Also weiß nicht, ob er sich da 60% von gekauft hat oder 60% kaufen wollte.
Also ich will, generell gäbe es ja die Möglichkeit, sowas zu regulieren oder beziehungsweise die UCI hätte die Möglichkeit dazu, Anforderungen an leitende Personen in Teams zu stellen, aber da wird solchen Leuten dann wieder Tür und Tor geöffnet. Und
gab es nicht auch die Möglichkeit, ich meine, Lance Armstrong darf doch nie wieder eigentlich ein Rad aufs Rad steigen, wenn es nach der UCI gehen würde. Ne? Also
der dürfte nicht mal mehr Fahrrad fahren. Der ist lebenslang gesperrt, aber beispielsweise Johan Brunel ist auch lebenslang gesperrt, aber Bjarne Riis ja nicht.
Ja, also fehl mir so ein bisschen.
Also nicht, ist mir dieses Team ja grundsympathisch gewesen für das, ist, was es mal stand, nämlich dieses Kubica, dieses den Leuten in Afrika den Radsport näher bringen und sich auch für diese Leute dort einzusetzen, den Fahrräder zu geben. Aber was da jetzt passiert, dass man dann Bjarne Riis da ins Team holt und auch Michael Rogers, der da, glaube ich, auch irgendwas in Sachen Performance machen soll jetzt, das geht in eine Richtung, wo ich kein Fan mehr von dem Team bin, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ja, völlig bei dir. Also da, da hört es dann auf
Bjarne,
mit dem Spaß.
Für Bjarne Riis natürlich war es sein großer Traum und sein großes Ziel, beim Tourstart in Kopenhagen mit einer Mannschaft am Start zu stehen.
Ja, ja, ist ja, der mag ja auch seine Träume haben und das ist ja auch alles in Ordnung und er sei ihm auch alles gegönnt. Nur muss man halt sich dann auch überlegen, was das für ein Radsport bedeutet, ne? Und seine Interessen, wessen Interessen einem da wichtiger sind oder wo man sich überlegt, dass einem das ja, mehr also
da bekommt,
bedeutet.
Das sind jetzt alles so Sachen, dass, da bekommt der Radsport dann mit einem eh schon schlechten Ruf, schießt er sich da selbst noch ein Eigentor.
Wie der Mafiosi, der seine Rechnung, seine Steuererklärung nicht richtig abgibt. Ja, exakt so ist es. Mai, sollen sie doch mal alle in den Fluss schmeißen. Jetzt kommen so Meldungen, die habe ich auch überhaupt nicht mitgekriegt, also fast gar nicht mitgekriegt. Da muss mir dann auch noch mal ein bisschen mehr helfen als sonst schon. Ranger bricht Fahrradfahrer den Arm. Das sieht ja wirklich ziemlich unschön aus. Also
ja, also das war auch noch Ende des letzten Jahres, 27. Dezember. Da ist der Lamini von Team NTT, der war in Südafrika
gerade besprochen, ja.
Tafelberg Nationalpark da und da braucht man dann scheinbar so eine, wie soll ich sagen, so eine Art Visum oder Eintrittskarte, um da in diesem Nationalpark zu fahren und der brauchte dann wohl irgendwie einen Moment, um das hervorzukramen und diese Ranger sind dann da, hatten da gar keinen Spaß verstanden und sind dann recht brachial mit ihm umgegangen.
Brachial mit ihm umgegangen ist jetzt wirklich noch ein Euphemismus sondergleichen. Die haben ihm den Arm gebrochen. Also,
ja, und
wie auch, das überhaupt geht, also wie man Menschen den Arm brechen kann, also jetzt ohne irgendwelche Hilfsmittel. Gerüchteweise habe ich mal jemand bei einer Ausübung eines Sportes aus Versehen den Arm gebrochen, aber das bestreite ich bis jetzt, dass ich das gemacht habe. Sehr, sehr kurios.
Also auch völlig übertrieben dann da reagiert in dem Moment, als wenn der da jetzt auf die losgegangen wäre, aber der hat sich da ja in dem Falle gar nichts zu Schulden kommen lassen und da kann man nur sagen, gut, dass das dann auch jemand gefilmt hat.
Ja, also ne, ich bin gegen so Vollzugsbeamten oder Offiziellen und so weiter, bin ich immer so ein bisschen, also die stehen bei mir, weiß nicht, wer weiß, was die schon alles mitgemacht haben, ne? Und wenn in Amerika wäre der erschossen worden, also ohne mit der Wimper zu zucken wahrscheinlich, wenn er irgendwie in seiner Tasche rumkramt, etwas rausholt, also ist jetzt auch übertrieben, aber mal. Aber ne, andererseits muss man sich überlegen, da steht so ein dürrer Radfahrer vor einem, die Ranger sind mit 4-5 Leuten da unterwegs und da steht so ein dünnes Männchen auf seinem Fahrrad vor, die kommen im Auto vorgefahren und dann wird ihm erstmal der Arm gebrochen. Ja, hast schon recht, da ist die Unverhältnismäßigkeit sehr, 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 sehr
unfassbar. Das ist ja halt mit Kanonen auf Spatzen
schießen. Ja, Ja, ach. Die Welt ist schon echt manchmal scheiße. Da wird dir der Arm gebrochen, weil du mit dem Fahrrad unterwegs bist. Aus Correndo Zirkus Wald Alpecin Phoenix. Das Team Correndo Zirkus hat, das ist das Team um Mathieu van der Poel, bekommt einen neuen Sponsor und das ist der Sponsor Alpecin. Und Phoenix, ich hatte die Meldung auch die Tage schon gelesen, was einigermaßen, bei Phoenix musste ich immer an ein Produkt von Garmin denken, die haben Phoenix Uhren. Deswegen war ich immer sehr, war ich im ersten Moment sehr irritiert, als ich nur die Überschrift gelesen habe.
Aber ne, gibt es da nicht auch so einen Freizeitpark, der so heißt, Phoenix?
Ich kenne die Phoenix Suns noch, so ein Basketballverein.
Nee, aber da im Ruhrgebiet oder Münsterland gibt es doch auch so einen Phoenix-Park.
Echt? Nie gehört. Phoenix-Freizeitpark. Freight Britain? Nee, Phoenix-Freizeitpark. Was du wieder alles weißt.
Also mir war so, dass man da immer an der Autobahn vorbeigefahren ist.
Es gibt in Phoenix, von Niederlandisch Phoenix, im Freizeitpark Toverland. Das ist eine Achterbahn. Nee, höchsten Punkt Phoenix. Phoenix, Toverland, das ist eine Achterbahn, wenn ich das hier richtig verstehe. Toverland gibt erst einen Blick auf Tagreise-Szene von Phoenix frei.
Phoenix. Ist auch egal.
Ja, ja, richtig wichtig ist es nicht, aber man muss ja hier schon richtig sein. Genau, die werden jetzt Mitsponsor mit Canyon und Alpecin. Ja, also tut ihnen ganz gut. Canyon ist ja jetzt auch im Crosssport, war Van der Poel, ist ja glaube ich schon aktiv gewesen, insofern scheint jetzt eine runde Sache zu werden. Kann man mal gespannt sein.
Aber und zumal ja, Alpecin, die waren ja vorher bei Katjuscha engagiert und haben sich da jetzt aber zurückgezogen, weil da auch dann in letzter Zeit es so ein bisschen drunter und drüber ging.
Ach.
Haben sich dann jetzt aber dem Team da angeschlossen und ja gut, also die fahren jetzt nicht in der obersten Klasse, haben da auch so ein bisschen die Klassiker als Ziel und haben jetzt auch noch ein paar Fahrer dazugeholt, wie zum Beispiel Modolo, was ich dann recht spannend finde und ja gut, wird man dann sehen, wie sich bei den Klassikern schlagen.
Ich finde schön, dass du sagst, dass es da am Ende ein bisschen drunter und drüber ging. Also ich hatte irgendwie nie die Phase, dass da so richtig Ruhe, also seltenst komplett Ruhe war.
Aber da hat es halt Alpecin nicht geschafft, in den Kopf zu waschen.
Ja, ja, sehr schön. Das neue Trikot von Movistar. Nimm das M weg und mach ein anderes Zeichen drauf. Dann glaube ich, da steht Astana. Finde ich jetzt im besten Sinne des Wortes wenig aufregend.
Ja, schlicht, ne? Also ja. Da gibt es jetzt keine großen Verzierungen oder sonst irgendwie was. Canyon ist da noch so ein bisschen zu sehen. Und ja, aber es ist mit Sicherheit gut erkennbar im Peloton.
Was ich jetzt, ne, als jemand, der auf sowas natürlich darauf achtet oder ganz, ich habe ehrlich gesagt noch kein Team gesehen, was als Ausrüster Allee heißen die, glaube ich, oder werden die ausgesprochen? Ich weiß nicht, Italiener, Bekleidungsmarke. Weil ich habe noch nicht, bis dato noch nicht mitbekommen, dass ein Team auf dem Niveau von Allee ausgestattet wurde.
Insofern. Aber bei so Hobbyfahrern sieht man das ganz viel, hä?
Ja, also schon ab und an mal. Vielleicht ist eure Nähe da unten zu Italien größer. So richtig viel habe ich es noch nicht gesehen, aber es ist durchaus eine Marke, die einem schon mal untergekommen ist.
Ich dachte immer, das heißt Ole.
Nee, da bin ich relativ sicher. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber dass die jetzt neuerdings da ein Profiteam unterstützen, das war mir noch nicht bewusst. Ist jetzt aber auch, muss ich gestehen, so vom Styling her nicht so ganz meins. Zumindest das Letzte, was ich da mal so in Erinnerung hatte. Wobei die jetzt auch einen auf schlichter machen, aber naja. So, da sind wir wieder. Du warst stehen geblieben bei Marc Soler und dem Bild bei Twitter wahrscheinlich, ne?
Genau, ich finde, das könnte auch Geraint Thomas sein.
Ja, habe ich im ersten Moment auch gedacht. Aber dann fiel mir wieder ein, dass der nicht da war. Also ich bin nicht auf Geraint Thomas gekommen, aber ich dachte mir, also irgendwie so Schere Kopf, das passt doch, der passt doch, da ist was falsch. Ohne zu wissen, wer es genau ist, aber irgendwie war da was falsch. Also dass man, vor allen Dingen, dass man nicht so einen, also dass der... Ja, ja, ich weiß genau, was du meinst. Und was mich auch irritiert, also das habe ich schon oft bei Allee oder bei, ich nenne es ja mal Allee-Trikots gesehen, dieses ganz klein gemusterte, Das finde ich oftmals sehr, sehr, sehr schwierig. Das sieht man auf dem Trikot von der Dame noch ein bisschen mehr. Ja, also schön, dass man noch einen Ausrüster mehr hat mal. Ne? Ich glaube, Movie ist bis jetzt in Edura am besten gesagt gefahren.
Ganz interessant ja noch bei Movistar, die haben nach, glaube ich, 20 oder 30 Jahren von Campagnolo jetzt zu SRAM gewechselt.
Ach, das ist wirklich interessant, das wusste ich nicht. Ist da übrigens, Entschuldigung, wenn ich nochmal ein Bild, das werde ich jetzt dir mal eben schicken. Ist da, fährt da also Alejandro Valverde mit seiner Tochter? Fährt die Tochter von Alejandro Valverde mit, auch irgendwo im Radsport? Bist du noch da? Entschuldigung?
Ja.
Okay. Warte, ich schicke dir mal kurz ein Bild. Das sieht nämlich sehr, sehr lustig aus. Entschuldigung, was hattest du als letztes gesagt? Ich habe den Faden gerade verloren.
Dass Campagnolo ausgetauscht wird gegen SRAM bei Movistar. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja, das war so einer der letzten großen, wie soll man sagen, Aushängeschilder noch, ne? Also ich bin gespannt, was sich da tut. Weißt du, wen Campagnolo jetzt im Moment noch ausrüstet? Oder überhaupt noch jemanden?
Boah, keine Ahnung.
Werde ich mal bis zur nächsten Sendung recherchieren, wen Campagnolo noch ausrüstet. Leider Gottes geht es mit dem Italienern da immer mehr bergab. Das muss man so sagen. Ich bin auch gespannt, mit welchen, also wie man diese neuen Gruppen von SRAM, wie die im Profi-Peloton angenommen werden, was man für Übersetzungen sieht, wenn man das überhaupt so dann mitkriegt oder so gezeigt bekommt. Also man kann es schwer erkennen, welche Teams da noch unterstützt werden. Also es wird nicht so richtig gezeigt. Was vielleicht auch seine Carapaz gewinnt, den Giro d'Italia. Ja gut, auch schon ein bisschen her. Sind wir gespannt. Machen wir mal weiter mit den Meldungen. Bis zum nächsten Mal habe ich das rausgefunden. Arkea, das ehemalige Team von André Greipel, Team Ikea, stellt ein neues Trikot vor. Wenn die das ein paar Mal zu oft waschen und zu heiß waschen, dann sind das die Trikots von Ineos, ne? Möchte man fast behaupten.
Genau.
So für einen Farbfall. Nichts Aufregendes. Schmeißen CCC-Trikot, ein Ineos-Trikot und ein Arkea-Trikot in einen Topf. Rühr ein bisschen rum, dann.
Das Trikot von Bagui ist aber schon ganz schön. Also auch mit dem französischen Meister.
Meistertrikots sind natürlich immer noch was Besonderes, klar. Auch aus der Sache herausgeboren.
Dann noch Jumbo Visma.
Jumbo Visma, habe ich da noch eine Meldung übersehen? Ah ja, Entschuldigung, habe ich übersprungen. Jumbo Visma, ja, aber das hat man ja auch die Tage schon gesehen, oder? Also so als normales finde ich jetzt, ist irgendwie eine schöne Weiterentwicklung. Ich finde diesen dickeren schwarzen Streifen okay. Ich finde das ein bisschen, es sieht ein bisschen goldener aus, finde ich, ne? Also das Gelb sonst. Finde ich in Ordnung. Also die spielen das konsequent weiter, finde ich so ein bisschen. Also, aber ich fand, ehrlich gesagt, die Trikot, also war jetzt kein Trikot, was ich mir kaufen würde. Ich fand das immer sehr unaufgeregt. Auch obwohl es da sehr viel Logos rumspielen und so.
Ja.
Was haben wir noch? Ja, dann kommen wir zu unserem großen Filmtipp. Eine BBC-Verfilmung. Was heißt Verfilmung? Aber BBC-Film über Gerard Thomas, The Road Will Decide. Hast du es dir schon komplett angeguckt?
Ich habe es mir neulich komplett angeguckt. Der Film geisterte auch irgendwo auf YouTube rum. Und es ist so eine Dokumentation, da hat ein Kamerateam Geraint Thomas bei der letzten Tour de France komplett begleitet und saß mit ihm im Bus, war im Hotelzimmer danach und also natürlich ist das so ein bisschen Ineos gefärbt, aber man bekommt da schon sehr beeindruckende Eindrücke, wie das zum Beispiel ist, dass er dann da auf der einen Etappe irgendwie erst um 22 Uhr oder so ins Hotel kam und da auch vieles sich dann doch nach der Etappe noch verzögert hatte. Und ich fand's schon sehr beeindruckend und auch zu sehen, was Geraint Thomas so ein bisschen vom Charaktertyp her für ein Mensch ist, dass das eigentlich ein sehr zutraulicher und sehr netter Mensch auch zu sein scheint.
Ich habe nur einmal durchgeskippt. Ne? Das ist sowas, was ich mir auf die Watchlist mal, wenn man ein bisschen Ruhe ist, gesetzt habe oder wenn man mal ganz viel Zeit hat.
Also er auf jeden Fall sagen kann, dass seine Frau sympathischer ist als Michelle Count.
Die Frau von Chris Froome. Damit wäre das noch nicht was. Sollte ich mir mal vielleicht irgendwie so YouTube-Downloader oder so mal sichern, bevor das dann gesperrt wird.
Und dann gab es ja auch diesen Moment, so nach dieser Abbruchetappe, die eigentlich in Tignes hätte enden sollen, aber mit dem Erdrutsch, wo er dann auch einfach gesagt hat oder für die Mannschaft akzeptiert hat, dass Bernal, dass jetzt alle für Bernal fahren und dass es auf dieser letzten Bergetappe nur noch darum geht, das irgendwie abzusichern und quasi damit so seine eigenen Ambitionen begraben hat. Und wir haben ja auch viel über diese Attacke am Galibier diskutiert damals, wo er dann Bernal hinterhergefahren ist. Das haben viele vielleicht so gesehen, aber teamintern hat man das dann halt auch so ein bisschen anders gesehen. Und was auch bemerkenswert war, dass man sich zwar bei Ineos sicher war, dass dann der Alaphilippe irgendwann einbricht, aber dass man dann, also man hat es da auch in dem Film gemerkt, dass die schon geschockt waren nach diesem Zeitfahren, was dann Alaphilippe gewonnen hat. Also damit haben die niemals gerechnet.
Ja, also das sind ja diese Einblicke, die, ich glaube, uns seit Höllentour immer wieder begeistern. Wie gesagt, diese eine Amazon-Geschichte, nicht eine Stunde jetzt so in einem Fahrer gestrickt, sondern im Prinzip nur, ich sag mal, 30-20% vielleicht. Werde ich jetzt mal priorisieren auf meiner To-Do-Liste und zu gucken nach Sachen. Eine Frage nur, also vielleicht, also für mich, also Englisch, ist das Englisch gut zu verstehen? Also auch für Leute, die jetzt nicht jeden Tag stundenlang Englisch quatschen oder so, oder ist das einfach so?
Nö, also es ist gut zu verstehen. Das Einzige, wo ich so ein bisschen Probleme hatte, waren dann halt so diese Dialoge zwischen Thomas und seiner Frau, die in so irgendwie walisischen Akzent so ein bisschen sprechen. Da wird es dann halt wirklich schwierig.
Ja, okay, gut. Also das lasse ich mir dann von meiner Frau übersetzen. Die hat ja mal ein Jahr in Wales gelebt. Dann soll ich so die Simultanübersetzung machen. Genau. Ja, schön. Also dringende Sehempfehlung von dir. Und bis jetzt hast du noch nie etwas zu gucken empfohlen, was mir dann hinter dich zugesagt hat. Insofern von mir auch ungesehen sozusagen bestätige ich das. Und das ist jetzt, ist aber, müssen wir vielleicht auch mal ehrlicherweise sagen, auf YouTube, dass die BBC ist nicht offiziell, also es wird wahrscheinlich irgendwie so ein illegaler Upload sein, muss man da ganz ehrlich sagen. Vielleicht macht ihr euch mal eine Sicherheitskopie davon oder irgendwie sowas, das wird nicht schaden. Und kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt, und das hast auch du ausgegraben. Das leite ich mal vielleicht, damit du auch ein bisschen Luft holen kannst, ein. Es gab seit Jahr-Äonen, möchte ich sagen, ein Tippspiel, ein relativ, also es geht jetzt um Computerspiele, im weitesten Sinne des Wortes. Ein Tippspiel, ein Strategiespiel, ein Managerspiel vom Covadonga Verlag. Wie hieß das nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Team Toto.
Team Toto.
Genau. Ja. Das war einigermaßen. Also ich habe es jahrelang immer mit so einem halben Auge gespielt, mitgespielt oder so, ne? Weil man es gerne mal hier konnte sich ein bisschen daran. Ne? Aber es war gar nicht so komplex, aber man konnte es auch sehr viel erzielen, dadurch, dass man sehr viel Zeit investiert hat und sich Strategien vorher überlegt hat, während so aus dem Bauch heraus Entscheider wie ich da oftmals dann eher untergegangen sind. Aber ich hatte nie Muße da großartige Strategien oder dann wechsle ich oder ne, mir vorher zu überlegen. Das war mir, dafür bin ich auch nicht gut genug in so etwas, das muss man auch ehrlich sagen. Du hast jetzt von der Seite procyclinggame.com auch eine Art Managerspiel entdeckt und hast mir einen Link geschickt und hat gesagt, da, hier, mach mal mit. Ne? Und ich kenne mich, also ich weiß, dass ich so etwas einigermaßen begeistert anfange, das dann aber auch immer einigermaßen schnell bei mir verloren geht. Aber ich verspreche, dass ich versuche, mich so lange wie möglich dafür zu begeistern. Und das hast du unterstützt, indem du eine Liga gegründet hast. Und da wir jetzt mittlerweile zu fünft, also ich habe das, glaube ich, mal via Facebook und Twitter rumgeschickt, da haben sich schon drei andere Hörer uns zugesellt oder vielleicht auch Leute, die einfach ganz zufällig in diese Liga gelangt sind.
Der eine ist auch ein Arbeitskollege von mir.
Ah, okay. Ja, und da sind wir zu fünft. Der Einzige, der seinen wahren Namen preisgegeben hat, ist der Thomas. Der, ich behaupte mal, ich bin Engelbert Stress. weil das ist der Führende der Zeit. Ihr werdet euch vielleicht fragen, also zu den ganzen Regeln und so weiter, das ist auch echt komplex, habe ich festgestellt. Das ist eigentlich nichts für mich.
Aber ich finde, es ist das erste richtige, gescheite Radsport-Manager-Spiel, was einigermaßen realistisch ist. Weil, also um das vom Grund auf mal so ein bisschen zu erklären, es ist Pro Cycling Game ist im Prinzip ein Ableger von Pro Cycling Stats, sprich, die haben da schon eine Datenbank so zur Verfügung, mit dem sie also so Rankings von Fahrern erstellen können, worauf ihr Preis auch basiert. Also man hat ein Team, wo man 15 Fahrer maximal einkaufen kann. Und Ziel des Spiels ist es am Ende der Saison, das meiste Geld zu haben. Und das kann man erreichen, indem man entweder Fahrer einkauft, die ihren Wert steigern, oder man hat anderweitig noch die Möglichkeit, über Siege Geld zu verdienen. Und man kann halt beliebig Fahrer transferieren, wieder verkaufen, aber erst nach 4 Wochen ist das möglich, ohne einen Strafzoll sozusagen.
30 Tage. Also Ungarn. Ja. Ja. Also das habe ich nämlich, ich habe nämlich die letzten Tage, also als du mir den Link geschickt hast, habe ich direkt schon mal ein paar eingekauft, um mich mal langsam ranzutasten, nicht direkt so viel Geld zu versenken. Da dachte ich, ah geil, 30 Tage, Tour Down Under ist noch ganz weit weg. Deswegen war ich eben auch so geschockt, als du meinst, es geht in 5 Tagen los. Ich so, ach du Scheiße. Ich dachte, mein Plan war einfach, nach dem Tour Down Under möglichst viele von den Fahrern wieder zu verkaufen, aber da muss ich ja ewig halten. War ein Schuss in den Ofen bei mir. Wie man sieht, bin ich in solchen Spielen echt wirklich untalentiert.
Ja, und also jeder Fahrer hat halt einen bestimmten Marktwert. Also der teuerste Fahrer in diesem Spiel ist, glaube ich, Alaphilippe nach wie vor, der ein bisschen mehr als 1 Million kostet. Man hat ein Budget von 5 Millionen, muss dazu auch noch gesagt werden am Anfang.
Ja, nicht jeder, ne? Ich habe nur noch ein Budget von 4,976 Millionen, weil ich habe schon Geld an der Bar versenkt.
Ja, und die Marktwerte der Fahrer entwickeln sich halt dementsprechend auch, wie oft sie halt, wie begehrt sie sind, also wie oft sie verpflichtet werden von jemandem und ja, natürlich, wie sie auch Leistung bringen. Also es kann natürlich sein, dass man einen Fahrer am Anfang der Saison einkauft, beispielsweise Alaphilippe, also der irgendwie eine Verletzung hat, was wir ihm nicht wünschen wollen, aber dann wird der natürlich in seinem Marktwert fallen und dementsprechend verliert man natürlich dann auch.
Apropos, da möchte ich gerade an dieser Stelle einhaken, nämlich ich habe Patrick, ich weiß gar nicht, wie man ausspricht, Patrick Bevan gekauft, und zwar hatte ich mir so ein bisschen angeguckt, habe ich nochmal was nachgelesen, letztes Jahr Tour Down Under, und den gab es für ein Apple und ein Ei ist jetzt übertrieben, aber für 250.000 knapp gut, konnte ich mir kaufen, und dann dachte ich, ach, der hat letztes Jahr lange geführt, der hat vielleicht eine Rechnung offen, dann ist er gestürzt, habe ich so ein bisschen daran erinnert noch, und dachte mir, für 250.000 kann ich mir den jetzt mal ans Bein binden. Ja, Pustekuchen, 2 Tage später kam eine Meldung, dass der irgendwie im Trainingslager krank vom Rad gestiegen ist und jetzt erstmal wieder eine Formaufbau betreiben muss. So viel zum Thema, ja, man kann auch Geld, so viel, man kann auch Geld verlieren. Deswegen.
So kann es halt gehen. Also, man kann es halt nie berechnen.
Ja, ja. Und wenn ihr jetzt nämlich zum Beispiel in diese Liga einsteigt, startet ihr mit 5 Millionen, während ich mein aktuelles Team einen Wert von 497 Millionen hat. Das heißt, jeder, der sagt, später einsteigen ist auch doof. Also würde ich jetzt, ich könnte mich jetzt auch einfach nochmal neu anmelden und würde besser dastehen, als ich jetzt dastehe.
Da gibt es dann halt verschiedene Strategien. Also ich habe mich da jetzt auch mal so ein bisschen informiert oder bei Twitter mal geguckt, was die Leute zu ihren Strategien schreiben. Also und bin dann halt so rangegangen, dass ich jetzt versucht habe, eine Mischung zu holen aus talentierten Fahrern, die sich entwickeln in der Saison, wo ich dann hoffe, dass der Marktwert steigt, aber auch so schon mal so 2, 3 Leute zu holen, die dann bei den ersten Rennen bei Tour Down Under dann schon Sieger einfahren und dann dementsprechend die hoffnungsvoll vielleicht dahinterher für einen höheren Marktwert wieder veräußern kann.
Ja, genau, das mache ich auch. Nee, also, ja, sagen wir mal so, ich hatte ein bisschen das mit dem Datum aus dem Auge verloren. Also, ich dachte halt, ich kaufe jetzt, ganz ehrlich, ich dachte, ich kaufe ein paar Australier, die sind auf die Tour heiß. Und dann dachte ich hinterher, nach der scheiß Australien-Dings, da stößte sie wieder ab. Nicht bedenken, dass ich die 30 Tage halten muss. Vielleicht nehme ich in Kauf, 1-2% Verlust zu machen dann beim Verkauf, wenn jetzt einer von denen mal richtig Kohle reingebracht hat. Also wenn mein Teamwert jetzt mächtig steigt. Ich würde vorschlagen, wir machen das jetzt immer so am Ende der Sendung, weil es gibt bestimmt Menschen, die interessieren sich überhaupt nicht für Computerspringe. Dann könnt ihr das überskippen. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Gedanke gerade. Aber jetzt
mal sagen, wie sich so unsere Mannschaft entwickelt hat.
Ja, genau. Aber jetzt bitte noch nicht wegskippen, weil Durch einen Zufall, wie Gott oder wer auch immer das Spaghetti-Monster will, habe ich heute in einem komplett anderen Kontext was gewonnen. Und zwar ein Trikot und eine Race Cap, also so eine Fahrradmütze von DT Swiss. Habe ich weder ergaunert noch gekauft, gewonnen, dadurch, dass ich bei einem Spiel der Beste oder Schnellste oder Glücklichste, ich sage lieber Glücklichste, war. Und ganz ehrlich, ich habe schon Trikots, ein paar, und man verschenken ist schön. Und ich würde jetzt die Race Cap und das Trikot, also beides als für den ersten und zweiten zur Verfügung stellen, am Ende der Saison. Thomas und ich sind natürlich außer Konkurrenz. Davon abgesehen, dass ich eh nicht Erster oder Zweiter werden würde, da müsste noch ein Wunder geschehen. Und aber wir spielen außer Konkurrenz natürlich mit, aber der Erste und der Zweite kriegen das. Der Erste hat die Wahl, ob er das Trikot will. Ich weiß gar nicht die Größe, ich glaube, es ist XL. Also wenn du sagst, ey, ich bin eins sehr klein und das passt mir eh nicht, dann nehme ich lieber die Kappe, dann geht das an den Zweiten. Oder wenn der sagt, nee, passt mir nicht, dann geht es an den Dritten und so weiter und so fort. Das heißt, wenn ihr jetzt einsteigt, seid ihr eh schon vor mir. Das muss man schon mal so klar sagen. Und ihr habt noch nichts verloren. Ja, und ganz ehrlich, also spätestens Ende März habe ich eh vergessen, dass ich meine Einlogdaten vergessen und weiß da nicht mehr Bescheid und hoffe dann auf ein Wunder. Aber wir versuchen das mal so ein bisschen hier zu begleiten. Und wenn ihr Lust habt, ich muss noch sagen, also der Link kommt in die Shownotes natürlich, ne, Pro Cycling Game. Und wenn ihr euch dann da eingeloggt habt, dann müsst ihr, gibt es da so ein Team? Ich finde das jetzt gar nicht mehr. Ne? Da gibt es so eine Auflistung von allen Teams irgendwo, wo ich es nicht finde.
Unter Leaks. Also.
Unter Leaks?
Du kannst ja, also es gibt ja x verschiedene Ligen in diesem Spiel.
Und ja, ja, der, genau.
In der Liga, die wir spielen.
Ah, da unten unter My Account Leaks.
Genau.
Und wir sind.
Diese Liga heißt World-Tour-Elite.
Genau. 5 Mitglieder, das ist ganz komisch sortiert. Das ist, glaube ich, wir haben da auch wirklich ein bisschen gebraucht, bis wir es rausgefunden haben. Das ist wahrscheinlich die Reihenfolge der Teams, die angelegt werden, mit einer Anzahl von Nutzern mehr als eins.
Das denke ich auch, ja.
Ja.
Und, aber auf jeden Fall, jeder, der da mitmachen will in dieser World Tour Elite Liga, der ist herzlich willkommen. Ich versuche da auch noch ein paar andere Leute anzulocken.
Ja, und ich glaube, da kann man auch einfach joinen, ohne dass man jetzt irgendwie da uns Bescheid sagen muss oder so. Ne?
Genau, einfach das habe ich jetzt auch herausgefunden. Also ich habe die Liga ja gegründet. Wir haben da jetzt auch schon 2, 3 Leute oder diejenigen, einer oder zwei, eine Anfrage geschickt und dann konnte ich die einfach reinlassen.
Ja, und ich sage nur so viel, bei mir ist der Name meines Teams auch Programm. Auch an Reminiszenz an einen großen Radprofi. Und ja, wie gesagt, ne, der Gewinn ist ein Trikot oder ein Racecap von DT Swiss ausgerufen. Ich weiß gar nicht, ob ich das weiter verschenken darf. Das muss ich nochmal in Erwägung bringen, in Erfahrung bringen. Aber von denen hört ja hoffentlich hört keiner mit. Und wenn ihr es nicht verratet, ich verrate es auch nicht. Gut, haben wir hoffentlich ein schönes Ende. Vielen Dank, Thomas, für, das muss ich jetzt mal an dieser Stelle nochmal besonders erwähnen, für die großartige Vorbereitung, wo mir ein bisschen die Zeit fehlte mit 2 Sendungen die Woche auch und noch anderen Sachen. Wir freuen uns. Ich sag mal so, wenn jetzt am kommenden Montag, wir haben jetzt gar keine Vorschau zur Tour d'Andre gemacht, wenn du Lust hast und Zeit hast, vielleicht können wir nächste Woche schon den nächsten machen, weil dann kommen wir auch, weil dann sind wir so ein bisschen in einem besseren Rhythmus, weil wir hatten jetzt Velo Snack und Velo Race in einer Woche. Können wir mal gucken, ob wir nächste Woche Donnerstag vielleicht oder Dienstag oder so. Aber das besprechen wir intern. Also, klar. Habt ein schönes Wochenende, viel Spaß, habt euch wohl und ja, genießt die Zeit, schönes Wetter fürs Radfahren und danke auch allen immer nochmal wieder Spendern. Ich habe es ausführlicher im letzten Snack gemacht, allen Spendern, die uns etwas überwiesen haben, PayPal, Patreon, über unseren Amazon-Link bei uns auf der Seite oben unterstützen, gibt es ein Suchfenster, wenn ihr da drauf geht, da könnt ihr dann, wenn ihr keinen Pop-Up-Blocker habt, bei Amazon das Suchfenster nutzen, dort dann bestellen und alles, was in dieser Session, nennt man das dann, glaube ich, bei Amazon bestellt wird, bekommen wir einen kleinen Anteil, ohne dass es euch mehr kostet und uns auf dem Weg zu einer Investition hilft. Dafür vielen Dank. Ja, und macht es gut. Tschüss.
Ciao.